Hallo, hier ist Inge von Geldern vom Weingut Kirstenliebig in Klüsserath an der Mosel. Ich kenne Guntram seit sicher 20 Jahren. Kennengelernt habe ich ihn im Fährhaus Munkmarsch auf Sylt, als ich auf Weintour unterwegs war und Guntram als Sommelier im Fährhaus arbeitete. Schon damals haben wir zusammengearbeitet und uns auf Anhieb gut verstanden. Guntram kam später nach Klüsserath. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, gefühlte 15 Jahre, um eine Weinprobe vor ungefähr 1000 Leuten hier abzuhalten. Er hat das Zelt zum Tanzen gebracht und die Leute zum Jubeln, hat selbst bei den Gästen hier Begeisterung für Moselweine, für Steilhangweine erzeugt und hat sich selbst, glaube ich, nochmal verliebt in die Gegend und in die wunderschönen Weinberge und in die Steilhänge hier. Denn er hat dann seinen Weinberg hier in Klüsserath gekauft. Seitdem arbeiten wir noch enger zusammen. Wir helfen ihm bei der Bewirtschaftung seines wirklich sehr steilen Weinbergs. Er verkauft unsere Weine in der wunderschönen Weinlade in Karlsruhe am Gutenbergplatz. Guntram bringt regelmäßig Freunde, Verwandte und Kunden hierher und lässt sie den Steilhang hochkraxeln, was ich sehr bemerkenswert finde und sehr eindrucksvoll, denn es ist tatsächlich steil bei uns. Wir schätzen an Guntram nicht nur seine fantastische Probe und sein Gefühl für Wein und seine Fähigkeit, sich in Wein hineinzudenken, sondern wir schätzen ihn sehr als Partner, als Kritiker, als Kollegen, der mitdenkt, der am Puls der Zeit ist, der Tipps hat, Ratschläge hat, Verständnis hat. Guntram bringt mit seinem Augenzwinkern immer die nötige Portion Neugier mit, und den Tritt in unseren Hintern, weiterzumachen und sich neu zu erfinden. Das tut er selber auch. So, viel Spaß beim Podcast. Mit Guntram wird's nie langweilig. Liebe Grüße von der Mosel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist einer der ersten geprüften Sommeliers in Deutschland. 1993 hat er bereits seine Prüfung bestanden. Verschiedene Auslandsaufenthalte in Belgien, in der Schweiz, in England prägten und formten ihn. An über 12 Sommelier-Wettbewerben nahm er teil und gewann schließlich die Trophy Ruina im Jahr 2001, den damals anerkanntesten und wichtigsten Sommelier-Wettbewerb in Deutschland. Unter anderem arbeitete er mit keinem Geringeren als Juan Amador zusammen und er eröffnete vor über 20 Jahren sein eigenes Weinuniversum, dem Weinlader am Gutenbergplatz, in dem er jährlich über 150 Weinveranstaltungen durchführte und die zum größten Teil selbst leitet. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consilio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Guntram Pfanner! Wie wichtig sind eigentlich Weinseminare?
Man kann dann wirklich schon sagen, Weinseminare begleiten mich ein ganzes Leben, berufliches Leben, weil ich das sehr früh erkannt habe. Ich habe schon während meiner Sommelier-Ausbildung Weinseminare gegeben im privaten Rahmen. Habe dann 2 Jahre mal in der Schweiz gearbeitet. Das war ein Saisonbetrieb, Sommer und Winter. Und in der Zwischensaison habe ich mich nicht arbeitslos gemeldet, sondern ich habe eine Firma angemeldet und habe mit dieser Firma Weinseminare gegeben. Damals ganz viele für die Volkshochschule in meinem Heimatort in Au am Rhein. Dann ist es übergesprungen für Privatpersonen. Dann habe ich Firmenveranstaltungen moderiert. Und das habe ich alles während meiner saisonalen Sommelier-Tätigkeit in der Schweiz gemacht. Und das war schon eigentlich der Grundstein für die berufliche Firmengründung. Ich habe dann auch die Firma angemeldet, aber nur nebenbei, bis ich dann in England war und letztendlich durch die Terroranschläge sich der Markt verändert hat, weil ich da, weil das Unternehmen so 60% von amerikanischen Gästen abhängig war. Deswegen auf die Frage zurückzukommen, sind es schon einige Jahrzehnte, wo ich Weinseminare mache. Ich bin in den letzten Jahren garantiert mit 150 Veranstaltungen im Jahr dabei. Deswegen
pro Jahr?
Ja, deswegen meine eigenen Veranstaltungsräumlichkeiten, die ich organisiere, aber zu 90% auch selbst moderiere, leite, intern, also in ULAND 21, den Veranstaltungsräumlichkeiten, aber letztendlich auch extern für Privatpersonen, Firmen, in der Weinbranche, Moderationen und so weiter.
Ist Weinseminar gleich Weinseminar oder kann man da verschiedene Kategorien sehen, dass es Wissensseminare gibt, dass es Produktseminare gibt, dass es Firmenseminare gibt oder wie unterscheidest du es bewusst?
In der Regel, ja, das ist ganz klar abhängig von der Zielgruppe. Die meisten Weinseminare, also alle Weinseminare sind keine Verkaufsveranstaltungen von mir.
Es ist also du machst es nicht, um Weine zu präsentieren und die zu verkaufen?
Nee, das ist außen vor. Ich mache reine Genusswissensvermittlung mit Informationen zur Geschichte der Region, der Besonderheiten und worauf ich einen großen Fokus lege, ist die Verkostung von Weinen, die Sensorik. Ich möchte die Menschen daran erinnern, dass sie riechen und schmecken können. Ich möchte haben, dass sie das Leben, die Philosophie, den Charakter eines Weines sensorisch erleben können. Nicht mit drei Aromen. Wir zerlegen die Aromen eines Weines in 10, 15, 20 teilweise.
Gehen die Leute da noch mit? Also geben die nicht nach dem vierten Aroma auf und sagen, nee, rieche ich nicht, ah ja, könnte sein, bin ich nicht drauf gekommen. Sind die noch aufmerksam dabei beim 10., 15., 20.?
Ja, die machen da mit. Wobei ich muss fairerweise sagen, es gibt verschiedene Levels. Beginnen mit einem Basisweinseminar. Dann gibt es auch sogenannte fortgeschrittene Seminare, wo es themenspezifisch geht, jetzt wo man eine Weinregion Burgund oder eine Rebsorte erwähnt. Dann gibt es auch noch entsprechende Seminare, so Genussseminare, wo es parallel dazu ein Drei- oder ein Viergangmenü oder Kleinigkeiten dazu gibt, wo dann letztendlich der Genuss auf dem Teller im Glas 50-50 ausmacht. Dann gibt es auch noch dann die Freak-Seminare, wie zum Beispiel eine Blindverkostung in einem Gewölbekeller, zwei Stockwerke unter der Erde. Man hört nur das Ticken der Armbanduhr und sonst hört man nichts. Es ist dunkel, hat dann sechs Gläser vor sich stehen und man muss die Weine sensorisch und geschmacklich beschreiben, versuchen, nicht direkt herauszufinden, sondern eher den Charakter des Weines zu bestimmen. Und ganz zum Schluss ist natürlich für jeden Einzelnen auch immer sehr interessant zu erleben, welcher Wein das ohne eine Beeinflussung visuell letztendlich einen am besten geschmeckt hat oder letztendlich am meisten Freude bereitet hat. Also da habe ich sehr viele Formate entwickelt, verfeinert, auf den Punkt gebracht und da gibt es schon Teilnehmer, die sind überfordert, ganz klar, aber für die ist es auch ein Ansporn, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und die kommen dann ein paar Wochen, Monate später wieder, weil sie sagen, sie haben nicht alles verstanden, aber sie haben die Kurve bekommen, sie wissen, worauf das es ankommt. Deswegen sage ich auch beim Basisweinseminar immer, es ist viel entscheidender, wie man verkostet, worauf man achten muss und das von einem Profi mitgeteilt zu bekommen, wo man dann mehr Nutzen für die Zukunft hat, als dass man sagt, der riecht nach Apfel, der riecht nach Zitrusaromen und hat eine markante Säure. Sondern man muss die Leute sensibilisieren für deren Geruchs- und Geschmackssinn, wie sie mit den eigenen Sinnen umgehen und das müssen sie dann letztendlich Learning by Doing im Selbstversuch anwenden. Und das machen die auch in der Regel. Und dann stellt man wirklich nach einigen Monaten fest, wenn die dann wieder zu einem Seminar kommen, welche Fortschritte das die machen, welche Erfolgserlebnisse das die haben. Wenn Sie dann sagen, schon nach einem guten Tag oder guten Abend, sagen, dass Sie wieder hier sind, weil es letzte Mal so toll war und einem die Augen aufgegangen sind, den Wein plötzlich ganz anders sehen, verstehen und auch bewusst einsetzen und genießen. Das ist häufiger mal der Fall, dass das gleich im Eingang erwähnt wird, wo die Teilnehmer dann kommen, wo man sagt, boah, hat sich doch gelohnt, sich anzustrengen, den Menschen eine Freude zu machen und das entsprechende Wissen zu vermitteln.
Das ist das größte Lob. Bist du bei so einem Seminar mehr Sender oder bist du Empfänger? Also versuchst du, deine Meinung über den Wein nach außen zu streuen und die Probanden, nenne ich sie einfach mal, oder die Teilnehmer, ist die vielleicht eine schönere Formulierung, versuchen, deine Information umzusetzen, oder nimmst du deren Information und spiegelst die und versuchst, die zu interpretieren, dass sie sich selber kennenlernen?
Also es geht nicht darum, ob, ich sage immer gleich schon vorneweg, es geht nicht darum, ob Ihnen der Wein heute schmeckt oder nicht. Das ist dritt-, viert- oder fünftrangig. Wir stellen den Wein im Glase mit seinem Charakter dar. Und das versuchen wir einfach sensorisch über die Aromatik und über das Geschmacksbild zu ergründen, zu verstehen. Der nächste Schritt ist auch dann wissen wir, was im Glase ist, wie er riecht, wie er schmeckt, und dann machen wir die weitere Ableitung. Dann erzähle ich denen auf, wie man zum Beispiel diese Informationen, die man jetzt auf der Zunge erlebt hat oder auch im Geruchsbild, wie man die einsetzt für den eigenen Geschmack in Verbindung zu den Speisen, wie man eine Genussallianz ableiten kann, wie man das Preisgefüge dadurch ermittelt, die Regionen bestimmen kann oder letztendlich die persönlichen Trinkvorlieben besser einschätzen kann. Das sind also nachgelagerte Schritte, die letztendlich über das Zerlegen hinausgehen und letztendlich den Teilnehmern auch bewusst werden. Also wir sagen nicht, dass der Wein, das sind die 10 markante Aromen eines Weines, sondern das ist die Basis, und dann suchen wir das Einsatzgebiet, das Anwendungsgebiet und letztendlich den Genusslevel des Weines.
Wie gehst du mit der Aussage um? Ich differenziere nur zwischen schmeckt mir und schmeckt mir nicht.
Ja, kann man machen. Das reicht für viele vielleicht schon aus. Für mich und meinen Teilnehmer reicht es nicht aus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir letztendlich auch entsprechende Mengen an Zeit haben. Und für genussorientierte Menschen ist letztendlich ein sich beschäftigen damit, mit der Materie, einfach Standard. Wenn die Menschen niveauvoll geistig interessiert sind, dann reicht es einfach nicht mehr aus. Schmeckt oder schmeckt nicht, das ist letztendlich meines Erachtens schon längst überholt, der Gedanke. Darauf kann man keine Kommunikation aufbauen. Da kann man auch jetzt nicht ins Gespräch kommen, wenn jemand sagt, mir schmeckt er nicht, Punkt, aus, Ende des Gesprächs. Das wird ja in der heutigen Zeit fast als unhöflich angesehen, wenn man es nicht schafft, außer schmeckt oder schmeckt nicht, über ein Kulturgut zum Ausdruck zu bringen, wo ein Winzer das ganze Jahr dafür gearbeitet hat. Er versucht, die Landschaft in der geistigen Form, in der Flüssigkeit, im Glase zu verkörpern. Und dann sagt der Konsument, schmeckt oder schmeckt nicht. Klar, kann man machen, aber das ist nur eine Minderheit meines Erachtens. Aber es soll solche Menschen geben, und es ist auch nicht schlimm, dass es die gibt. Aber das sind jetzt nicht die mich umgeben oder mit denen ich immer in der Regel zu tun habe.
Was wäre eine forderndere Variante? Ist interessant oder ist nicht interessant, um Wein so grundsätzlich zu kategorisieren? Oder fordert mich nicht? Oder tut mir gut oder tut mir nicht gut? Oder wie siehst du das? Also wenn ich von diesem, angenommen, ich stecke in dieser schmeckt oder schmeckt mir nicht Schublade und möchte da rauskriechen, wie könnte ich einen Wein betrachten, um weiterzukommen? Also ich will nicht immer sagen, dass das weiter das Bessere ist. Kann nee, vielleicht das muss sein, nicht das dass es jemand genügt, wie du es auch gesagt hast. Aber wenn ich mich anders entwickeln möchte, was wäre in deiner Seminarwelt oder in deiner Genusswelt, ist die schönere Formulierung, die nächste Stufe oder eine Entwicklung?
Also generell kann man sagen, wer mehr weiß von einem Produkt, hat mehr davon und hat mehr davon im Leben. Und das ist halt die Frage, inwieweit, dass man sein Leben auch selbst gestalten möchte, wie man sich mit dem Produkt identifiziert Und wir sind ja schon bei solchen Leuten auch ganz klar an der Grenze, die wo etwas trinken, da was getrunken haben und letztendlich die Genussorientierten. Und wenn ein Wein eine Persönlichkeit hat, eine Ausstrahlung hat, dann ist es meines Erachtens ganz schwer, keine Aussage über den Wein zu treffen. Also vielleicht in jungen Jahren bei jungen Menschen. Man dürfte nicht vergessen, Wein ist ein komplexes Produkt. In jungen Jahren hat man ja auch nicht so viel Verständnis dafür. Man hat vielleicht auch nicht die menschliche Reife, um den Wein zu verstehen, die Hintergründe zu erfassen. Und da ist es schon ein bisschen schwer. Deswegen kann so eine Aussage kommen, schmeckt oder schmeckt nicht, aber das ist nicht dramatisch. Die Menschen entwickeln sich weiter und letztendlich der Wein, die Weinwelt entwickelt sich weiter. Und die einen finden das toll, dass es eine Weiterentwicklung gibt, die anderen interessieren sich dafür und die anderen eben nicht. Das muss man einfach so sehen.
Und kann es sein, dass man dann Wein eigentlich erst in seiner Komplexität greifen kann, ihn als Kultur gut dann mehr oder weniger auch definieren kann, die verschiedenen Ebenen. Also dass, wenn ich mich dafür interessiere, habe ich meistens auch ein regionales Interesse in irgendeiner Richtung, da ich schaue, wie sieht es in der Toskana aus, oder dass ich ein kulturhistorisches Interesse habe, dass ich das Zusammenspiel, keine Ahnung, von Kirche und Wein oder von Krieg und Wein oder von Gesellschaft und Wein vielleicht noch ein wenig mit versuche zu greifen, oder eben das Handwerkliche, dass ich den Ausbau, dass ich die Geologie, dass ich das Klima und den Wein dann eigentlich so in seiner Komplexität versuche, eigentlich erst zu greifen?
Also es kann durchaus alles möglich sein, was du jetzt gesagt hast. Es ist eine Frage, ob man jetzt in die Toskana in Urlaub geht, weil es dort ein tolles Essen mit tollen Weinen gibt. Es kann aber durchaus sein, dass man sagt, man geht nach Südfrankreich, in die Provence, wo letztendlich die Emotionen vielleicht ein bisschen ausgeprägter sind, der Lifestyle, das Laissez-faire, was ein Wein mit sich bringen kann und letztendlich dadurch eine entsprechende Gelassenheit vorfindet. Ein Punkt ist ja auch, überall, wo es Wein gibt, ist es meistens schön von den Menschen, von der Landschaft, von der Kultur und der Geschichte. Deswegen gehört es alles immer irgendwie mit zusammen. Und es ist ja so, auf meinen Weinreisen, da wird man ja beneidet, wenn man viel unterwegs ist, in diversen Ländern in Europa und Weinregionen zu besuchen. Das sind auch schöne Momente, das sind auch schöne Reisen, weil jeder weiß, aha, da ist was passiert, geschichtlich von der Kultur, die Menschen haben sich da zusammengefunden, haben da letztendlich irgendwie eine Einzigartigkeit für andere Menschen geschaffen, die seinesgleichen sucht im Vergleich zu einer Region, wo es nur zum Beispiel Mais oder nur Zuckerrüben gibt, sage ich mal.
Ist es nur dem Wein vorbehalten, weil du gerade Mais und Zuckerrüben sagst, oder können das auch andere Getränke? Ich meine, wenn ich jetzt eine bekannte Biermarke nehme, ist die Story schnell auserzählt. Oder es gibt natürlich auch Handcrafted Beers, aber auch da, finde ich, grenzt das dann irgendwo, was es beim Wein oftmals nicht gibt. Gibt es irgendein Getränk, was das in dieser Komplexität so bespielen kann? Vielleicht Whisky oder vielleicht Tee oder irgendwas?
Es gibt schon noch andere Getränke, die auch vielleicht eine ähnliche Faszination haben. Aber ich denke, Wein hat von vielen Genussmitteln mit die größte Faszination. Hm. Weil letztendlich die DNA des Weines mehr oder weniger der Ausdruck der Region, der Landschaft, die Handschrift vom Winzer seinesgleichen sucht. Und dann haben wir noch einen Aspekt gegenüber allen anderen Getränken, dass die Entwicklung auf der Flasche dies früher oder später bis zu einem gewissen Punkt wieder alles erlebbar macht im Glase. Das heißt, wir kaufen, nehme ich einfach mal einen Klassiker, einen Bordeaux-Wein ein. Den legen wir jetzt an 8 oder 10 Jahre weg. Wir sind vielleicht ein geübter Weinsammler, wir haben perfekte Bedingungen zur Lagerung. Und dann hat man dann nach 10 Jahren diesen Wein auf dem Höhepunkt des Genusses im Glas. Und man kann dann letztendlich sich über die Aromatik wieder vorstellen, wie der Jahrgangsverlauf war, welche Rebsorten das hier zusammengespielt haben, wie der Wein sich auf der Flasche vereint hat, welche Entwicklung das der Wein gemacht hat. Und wenn man das dann schafft, mit einem richtigen Essen, teilweise auch mit den richtigen Freunden, mit den richtigen Menschen, gemeinsam wieder zu erleben, dann sind es einfach schöne Momente. Und diese schönen Momente sind letztendlich ja für den Menschen nichts anderes wie geistigen Urlaub, angeregt durch die Sinnlichkeit, die das Produkt verursacht. Das war ein bisschen philosophisch zum Ausdruck gebracht. Und das sind eigentlich schöne Momente, die auch den Menschen vielleicht Glückshormone auslösen, letztendlich einen faszinierenden Wein im Glas zu haben, wo man hineinriecht, man ist erstmal sprachlos, weil man erstmal die eigene Sinne sortieren muss, um den Wein zu verstehen und dann wieder einen Rückblick über 10 Jahre vom Leben des Weines abgebildet bekommt. Und die Steigerung ist dann entweder mit den richtigen Freunden, mit den richtigen Menschen oder mit dem richtigen Essen, beides so zu kombinieren, dass sich alles zu einer Genussallianz hochschaukelt. Und das sind dann schöne Momente des Lebens. Und da ist der Wein unter anderem mitverantwortlich, dass wir einfach da eine positive, freudige Einstellung und vielleicht auch gegenüber dem Leben bekommen oder auch haben dadurch.
Welche anderen Genusselemente flüssiger Form reizen dich sonst? Wenn du sagst, es können auch andere, was inspiriert dich genauso oder macht dich genauso also, neugierig?
Gegen ein isotonisches, alkoholfreies Hefeweizen nach einer Fahrradtour gibt es auch nichts dagegen einzuwenden. Ich muss ja auch noch sagen, mein Vater war von Beruf Braumeister und hat lange Zeit diesen Beruf ausgeübt bei einer Brauerei hier in Karlsruhe. Und ich habe in meiner Kindheit, meiner Jugend unheimlich viele Brauereien schon gesehen, erlebt. Und deswegen kann ich mit einem Bier als Getränk, egal woher, dass es kommt, Italien, Deutschland oder auch England, auch ganz gut damit leben und finde es auch sehr ansprechend. Aber man muss klar sagen, die Komplexität der Aromatik, wie auch bei einem Tee, Schwarztee, Darjeeling-Tee, Earl Grey, das ist alles gegeben, aber kommt natürlich nicht an einem Wein heran, wo einfach eine andere Dimension der Sinnlichkeit, der Ausdrucksweise für mich persönlich oder auch für andere Menschen erlebbar wird.
Und ist es das Getränk oder sind wir Menschen, die es dazu machen und könnte man es mit einem anderen Getränk auch machen? Also wenn wir das Bier genauso zelebrieren würden, genauso ausbauen würden, genauso reifen lassen würden, über Jahre teilweise in der Flasche reifen lassen würden, was ja teilweise auch passiert bei verschiedenen Craft-Bieren, könnte man, also wenn man denen auch so eine Story geben würde, wenn man ein Erlebniszentrum, wo man hinkommt und das Ganze besucht und langsam eine Kultur daraus erwachsen lässt, könnte man es zum Beispiel mit Bier auch machen? Oder ist es da trotz allem limitiert aufgrund eben der nächsten Ebene, dass man Hopfen nicht in verschiedenen Lagen anbauen kann und da trotzdem jedes Jahr gleich ist beim Hopfen?
Man kann es natürlich versuchen, aber wir dürfen nicht vergessen, die Rebe ist eine Pflanze, die wurzelt 10 bis 15 Meter tief, teilweise noch mehr, wenn sie ein entsprechendes Alter hat. Die Rebe schafft es, über die Wurzeln eine entsprechende Mineralität oder die Inhaltsstoffe von 10 bis 15 Meter Tiefe oben in der Frucht einzulagern. Der Winzer hat die Aufgabe, letztendlich den Rebstock eines Jahres zu begleiten und im Herbst entsprechend die Trauben zu ernten. Und der Winzer ist letztendlich das Bindeglied zwischen Natur, der Kellertechnik und seiner persönlichen Vision, um letztendlich dann die Trauben zu ernten, nach seinen Vorstellungen im Keller durch die alkoholische Gärung und den Ausbau zu begleiten, sodass wir dann wieder später im Glase die sogenannte DNA des Bodens, der Rebsorte und der Handschrift des Winzers haben. Und da denke ich, ich kenne jetzt keine andere Pflanze oder kein anderes Produkt, das so stark letztendlich den Charakter widerspiegelt. Wir dürfen nicht vergessen, von der Produktion wie andere Getränke, wie ein Bier zum Beispiel, die Basis ist ein bisschen anders, aber wir haben mit dem Wein eine direkte Verkörperung eines Naturproduktes in einem veränderten Zustand im Glase und diesen kann man einfach wieder erleben oder wieder nachvollziehen. Das macht ja auch die Faszination des Weines aus.
Eine Frage hätte ich, die mich wirklich brennend interessiert. Du meintest, die Mineralität würde aus dem Boden aufgesogen und in der Pflanze eingelagert. Geht das wirklich?
Ja.
Also was wird da aufgesogen? Sind das verschiedene Salze? Wird der Schiefer ausgequetscht und man kann den irgendwo greifen?
Bin jetzt kein Biologe oder Naturwissenschaftler, aber man riecht, man schmeckt den Standard einer Rebe. Der Standard kann durch den Boden geprägt werden, das ist das Markanteste. Oder letztendlich auch von dem Umfeld vom Mikroklima. Und da bin mir ziemlich sicher, dass das machbar ist, denn sonst würden ja die Weine mehr oder weniger gleich schmecken.
Wie vom Boden geprägt? Also, löst die Pflanze aus dem Boden was raus oder wird sie von dem Boden durch verschiedene klimatische oder eben wasserbedingte Grundvoraussetzungen unterschiedlich gelenkt und beeinflusst?
Das sind über die Nährstoffversorgung werden die Beeren damit aufgebaut und diese Nährstoffe, die vom Boden kommen, die werden dann in der Frucht eingelagert. Zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Österreich im Burgenland auf einem Weingut und da waren wir auch am Neusiedler See und dann sage ich zu einem Winzer, der Wein ist ja richtig trocken, extrem mineralisch und sogar salzig. Dann sagt der Winzer, ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Und dann hat er erzählt, wieso und weshalb. Dann hat er gesagt, dass dieser Weinberg neben einer Salzlacke ist, also im Bereich, wo vom Neusiedler See vor tausenden von Jahren das Wasser verdunstet ist, wo der Salzgehalt so hoch ist, dass keine anderen Pflanzen oder nur spezielle Pflanzen wachsen. Und neben dieser Salzlacke sind die Weinberge und die alten Reben nehmen auch den Salzgehalt über die Nährstoffe mit auf, lagern sie dann in den Beeren ein und das schmeckt man deutlich bei diesem Wein. Hm. Also das ist für mich unzweifelhaft, dass da eine ganz starke Wiedererkennung vom Boden in einigen Weinen vorhanden ist. Nicht bei jedem Wein, aber bei den Charakterweinen mit alten Rebanlagen ist es schon ganz markant. Und je älter das die Weine werden, desto deutlicher kommt die DNA des Ursprungs der Rebsorte und des Bodens im Glase zur Geltung. Das ist, glaube ich, weltweit bei allen ausdrucksstarken Weinen der Fall. Voraussetzung ist, dass sie möglichst naturbelassen sind, dass sie nicht irgendwie mit ein paar Gramm Restsüße konsumentenfreundlich gemacht worden sind, sondern dass sie wirklich aus einem Guss sozusagen wie gewachsen, fast unverfälscht über den Keller auf die Flasche gebracht worden sind.
Und das heißt, chaptalisieren würde das Ganze verfälschen oder wäre
das ein Großteil, ja. Also chaptalisieren, das ist so eine Sache, wir haben tendenziell sowieso zu viel Alkohol. In manchen Jahrgängen, in manchen Regionen macht es vielleicht in gewissem Maße noch Sinn, wenn man das vorsichtig anwendet. Aber das Thema chaptalisieren, das ist tendenziell rückläufig, beziehungsweise bei dem einen Wein oder bei diesen charakterstarken Weinen ist es eigentlich völlig überflüssig, weil letztendlich die Natur schon die Qualitäten im Weinberg definiert hat und der Winzer schon erkennt, okay, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Das ist so homogen, das ist jetzt schon wie aus einem Guss, den lasse ich, wie der Wein jetzt gerade ist und das ist so perfekt von der Natur, das ein guter Winzer stellt es schon im Keller fest, wenn er seine Weine regelmäßig verkostet. Aha, vielleicht am Anfang ist ein Rohdiamant, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Dann wird er sagen, oh ja, der entwickelt sich gut, das ist so schön, da brauche ich gar nichts mehr zu verändern. Und das sind solche Weine, die ich versuche zu bekommen, die einfach den Charakter, die Persönlichkeit haben vom Winzer, von der Natur, die letztendlich auch die größte Freude machen. Wenn ein Winzer im Keller mehr oder weniger umdoktern muss, um zu schauen, passt es nicht mit der Restsüße, vielleicht schon im Vorfeld des Stadiums, im Chaptalisieren, muss ich ihn wärmer vergären lassen, braucht der Holz was und so weiter, dann hat man fast schon ein bisschen zu viel eingegriffen. Alle guten Weine der Welt werden mit der Natur gemacht und wenn der Winzer erkennt, aha, das ist irgendwie ein Produkt, das ist ein Tank, das ist eine Charge, die besonders eigenständig ist, dann wird er diese Charge auch eigenständig auf den Markt bringen. Also unverfälscht.
Selten findet sich ein Wein als dauerhafte Referenz für eine Rebsorte. Aber realistisch betrachtet ist der Monte Rotondo für den Cortese, also für einen Gavi, nichts anderes als Miles Davis für einen Jazz, Dante für die italienische Dichtung, Michelangelo für die Hochrenaissance oder Darwin für die Evolution. Doch diesen Status zu erringen war alles andere als einfach. So war es auch 1970. Als die Familie Moccagatta im Herzen des Piemonts ein Stück Land erwarb, das die wenigsten für ein Juwel gehalten hätten. In den Hügeln von Monte Rotondo, die gezeichnet sind von Sonne und Wind, verborgen unter Schichten vergangener Möglichkeiten. Das historische Gavi, einst vom ligurischen Adel geschätzt, war Anfang der 1970er Jahre ein Schatten seiner selbst. Massenproduktion hatten das Image der Cortese-Weine erodieren lassen. Es war die Familie Moccagatta, die mit Villa Sparina daran ging, dem Land seine Würde zurückzugeben. Kompromisslos in der Arbeit, geduldig im Warten. Dort, wo andere Vergangenheit sahen, erkannte die Familie die Zukunft. Villa Sparina wuchs aus einer Vision heraus, Gavi neu zu denken. Abseits vom Mainstream, aber verwurzelt in der Geschichte dieser kleinen, stolzen Appellation. Gavi liegt im südlichen Piemont, wo das Land sich sanft zur ligurischen Küste neigt. Hier zwischen den kühlen Winden der See und der strengen Sonne des Festlands reifen die Trauben langsamer als anderswo. Eine verlangsamte Reife, die Komplexität schenkt, wenn sie denn erkannt wird. Keine Moden, keine Kompromisse. In den frühen 1990er Jahren beschloss die Familie Moccagatta, einen Wein zu erschaffen, der die Essenz von Gavi in reinster Form ausdrückt. Sie identifizierten eine kleine Parzelle, Monte Rotondo. Die ersten Jahre waren ein absolutes Wagnis. Die Weine wirkten zu straff, zu zurückhaltend für den damaligen Geschmack der Märkte, die üppigere Profile bevorzugten. Doch Massimo Moccagatta blieb unbeirrt. Ein großer Wein, sagte er, muss nicht sofort verstanden werden. Er muss Bestand haben. Heute, Jahrzehnte später, gilt Monte Rotondo als einer der feinsten Weißweine Italiens. Ein Beleg dafür, dass Geduld und Integrität triumphieren können. Und das auch gegen den schnellen Rhythmus des Marktes. Heute, nach mehr als 50 Jahren, gilt Villa Sparina als leuchtendes Beispiel dafür, wie leidenschaftliche Hinwendung und Authentizität eine Region neu definieren kann. Und nicht zuletzt zeigt sich dies im 2020er Monte Rotondo. Präzision ohne Härte, Tiefe ohne Schwere, Frische ohne Beliebigkeit. Die Trauben stammen ausschließlich aus der Einzellage Monte Rotondo, einer rund 10 Hektar großen Parzelle, gelegen auf sanft ansteigenden Hängen mit perfekter Südausrichtung. Hier treffen Kalksteinböden auf eisenreiche Lehmschichten. Eine Konstellation, die der Cortese-Traube eine seltene Mischung aus Frische, Struktur und Tiefe verleiht. Und mit welcher sie sich am wohlsten fühlt. Diese mineralischen Böden verstärken die präzise Säure und die straffe Textur des Weines, während sie gleichzeitig feine, salzige Akzente im Abgang begünstigen. Sensorisch öffnet sich der Monte Rotondo 2020 mit einer kühlen, fast schwebenden Aromatik. Das Fundament, ich glaube, das kann man sich vorstellen, zarter Pfirsich, Amalfi-Zitronen. Und dann kommen weiße Blüten, ein Hauch frischer Mandeln, eine mineralische Note, die irgendwie an Kreide erinnert. Am Gaumen zeigt sich der Wein straff mit einer vibrierenden, feingliedrigen Säure, die niemals spitz wirkt, sondern die Aromen trägt wie ein unsichtbarer Faden. Die Textur, seidig, fast cremig, wird von einer salzigen Ader durchzogen, die dem Wein eine unvergleichliche Spannung verleiht. Ein Zitat des Weinkritikers und Italien-Experten Walter Speller bringt es auf den Punkt. Monte Rotondo ist Cortese ohne Filter, eine Stimme, die nicht lauter als nötig
aber deutlicher als jede andere spricht. Cortezes, eine Rebsorte mit ruhiger Intensität und subtiler Tiefe. Und ohne Frage eine der faszinierendsten weißen Rebsorten Italiens. Ein Spiegelbild des Terroirs, das sie geprägt hat, wenn man es zu interpretieren versteht. Und was das heißt, das spürt man bei Monterotondo 2020, der Villa Sparina. Dem kompromisslosen Fokus auf einen einzigen Ursprung. Keine Cuvée, keine Verschnitte, sondern die ungeschminkte Interpretation eines Ortes. Die stille Radikalität der Vinifikation. Kein Holz, keine aromatische Maskerade, sondern die pure, unverstellte Handschrift des Bodens und Klimas. Und dann der bewusste Umgang mit Zeit. Monterotondo ist kein Wein für den schnellen Moment. Schon jung beeindruckend, aber gemacht, um zu reifen. In jeder Flasche entwickelt er eine zusätzliche Dimension. Die Aromen verdichten sich, die Textur wird weicher, der salzige Puls intensiver. Gegenüber klassischen Gavi-Wein zeigt Monterotondo ein anderes Bild der Cortese-Rebe. Mehr Tiefe statt bloßer Frische. Mehr Spannung statt einfacher Aromatik. Mehr Potenzial statt sofortiger Trinkreife. In der Vielfalt der italienischen Weißweine ist Monterotondo ein Unikat, eigenständig anspruchsvoll und unverwechselbar. Vielen Dank der Villa Sparina, dass ihr mit dem 2020er Monterotondo die qualitative Grenze des Gavis neu definiert. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Ist das aber nicht eine etwas verromantisierte Vorstellung? Und wenige Winzer haben diesen Luxuszustand, dass sie perfektes Traubengut ernten und dass sie eigentlich fast gar nichts mehr im Keller machen müssen, dass der Wein natürlich im Weinberg sich entwickeln kann und dann eigentlich nur in die Flasche reininterpretiert wird und man begleitet das Ganze. Oder braucht man doch den Kellermeister als Handwerker, der das letztlich Rohprodukt erkennen muss und dann schauen muss, dass wie im Kindergarten er da was Ordentliches draus macht und bastelt manchmal.
Da hast du vollkommen recht. Das ist die unternehmerische Gratwanderung, die ein Winzer meistern muss. Mhm. Auf der einen Seite Konsumweine mit Niveau zu produzieren, die letztendlich auch das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens abdecken. Auf der anderen Seite ein hohes Maße an Genuss und Sinnlichkeit verströmen, aber dann auch sogenannte Juwelen hervorbringen, die vielleicht die Einzigartigkeit seiner Weinbergs, seines Berufsbildes als Winzer zum Ausdruck bringen und dann letztendlich auch die Kunstwerke. Das sind Kunstwerke, die wird es nicht in einer großen Menge geben. Das ist dann die Speerspitze mehr oder weniger eines Weingutes. Das sind die Flaggschiffweine, wo es auch in der Regel gar nicht so viel geben kann, wo auch der Markt an Konsumenten aufgrund des Preises, die letztendlich solche Weine auch kosten, letztendlich auch nicht für alle ausreichen würde und auch viele auch nicht bezahlen werden können.
Könnte dein Teilnehmer im Weinseminar das schmecken? Also schmecken sie die Speerspitze eines Weines, können den als den wertigsten erkennen oder ist manchmal der einfachere, weil der appetitlich produziert wurde, vordergründig produziert wurde, fruchtig produziert wurde, manchmal der reizvollere? Kann man den Wert eines Weines erkennen?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht nur ich, das schaffen auch alle etwas geübteren Weinfreunde, schaffen das. Sie werden zwar eine persönliche Präferenz haben, aber die schaffen die Wertigkeit vom Handwerk, von der Dichte, von der Sinnlichkeit im Glase deutlich feststellen. Aber man muss auch ganz klar sagen, je wertiger ein Wein ist, desto größer ist sein Entwicklungspotenzial. Desto spezieller ist auch sein Einsatzgebiet. Wenn wir jetzt von diesen Flaggschiffweinen oder Juwelenweinen sprechen, dann muss man auch sagen, dass die jetzt nicht wie in Alltagswein konsumiert werden, sondern für besondere Situationen, Anlässe eingesetzt werden und natürlich auch mit besonderen Menschen geteilt werden. Das, der Genuss, die Freude.
Du erwähntest gerade guter Winzer. Wann ist ein Winzer für dich ein guter Winzer?
Das ist ein dehnbarer Begriff. Erstmal muss man sagen, ein guter Winzer ist, wenn er ein seriöses Produkt in einer wirtschaftlichen Art und Weise unternehmerisch erfolgreich am Markt platziert. er Menschen damit eine Freude macht, seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann und letztendlich in seiner Arbeit auch aufgeht. Und dann wird man auch diese Freude vom Winzer letztendlich auch im Wein wieder nachvollziehen können. Alle guten Weine der Welt werden mit der Natur gemacht und nicht gegen die Natur. Das ist auch, was ich immer bei meinen Weinseminaren sage. Der Winzer möchte jetzt nicht sein Weinberg verpesten oder vergiften, sondern er schaut schon, er hört in die Natur hinein, um letztendlich auch ein Verständnis für den Weinberg zu bekommen und stellt letztendlich seine Arbeit auf die Anforderungen im Weinberg ab. Ob das jetzt konventionell oder bio ist, das spielt jetzt in erster Mal überhaupt keine Rolle, wenn er das Verständnis für die Natur mit sich bringt und auch hat.
Was ich vorhin interessant fand, dass du zwar im Nebensatz, aber ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, ist, erwähntest bei dem Bordeaux-Beispiel, dass der Wein gut gelagert sein muss, wenn er 10 Jahre Reifung hinter sich. Was ist für dich eine gute Lagerung und ist das so wichtig?
Ja, das ist enorm wichtig. Also ich bin ja hier in Karlsruhe und wir haben ja ganz klar die Klimaerwärmung. Hier in Karlsruhe reingraben ist aufgrund der Temperatur eine Weinlagerung für 5 oder 10 Jahre in einem normalen Keller nicht mehr möglich. Ich habe im vergangenen Jahr einen Keller aufgekauft, einen Teil davon im Hochschwarzwald, wo entsprechend es noch deutlich kühler ist. Und dieser Keller war perfekt, er war auch im Hochsommer im Schwarzwald klimatisiert, konstante Temperaturen, 10 bis 12 Grad. Da lagen wirklich außergewöhnliche Weine darin und das macht sich unheimlich bemerkbar. Je besser die Lagerung, je kühler, desto besser ist auch die Entwicklung der Aromatik, desto langsamer geht die Entwicklung in der Flasche vonstatten und das schmeckt man auch. So 10 bis 12 Grad, vielleicht auch 14 Grad, aber ganz wichtig, konstante Temperaturen sind entscheidend. Das erste Mal, wo ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe oder wo mir das aufgefallen ist, das war bei meiner Sommeliertätigkeit in England, in London. Und da hat der damalige Chefsommelier David Harvey, der hat gesagt, wir versuchen keine Weine von den Weinhändlern aus Südengland zu kaufen, weil es bei denen zu warm ist und die Lagerung ist schlechter. Wir kaufen unsere Weine immer nördlich von Edinburgh in Schottland oben. Da ist es deutlich kühler, dort reifen die Weine besser und die schmecken auch besser. Ich kann mich noch gut an die Aussage von ihm erinnern und konnte es damals nachvollziehen bei Verkostungen, denn wir hatten damals Weine auf der Weinkarte, die hatten wir also zu Klassiker Burgund, Bordeaux. Die habe ich in Deutschland schon verkostet gehabt, von deutschen Importeuren, Händlern und dann die aus England und aus Schottland im Glase. Und da war immer schon ein kleiner, feiner Unterschied erkennbar. Deswegen eine gute Lagerung, das ist das A und O, das ist nochmal ein qualitativer Genusssprung auf der Höhepunkt der Entwicklung des Weines.
Direkt ab dem ersten Tag oder dem ersten Jahr geht da die Rechnung gleich los oder sollte man bei Weinen ab 5 oder 10 oder 20 oder 30 Jahre drauf achten?
Also es ist natürlich schwierig, man kann jetzt selten so einen gereiften, hochwertigen Wein nach 10 Jahren noch kaufen, da sind sie meistens auch finanziell so teuer, wo es sich nicht mehr lohnt. Ich bin mir auch im Klaren, wenn jemand sagt, er kauft sich ein paar hochwertige Weine, möchte die auf dem Höhepunkt des Genusses, sage ich mal, nach 10, 15 oder 20 Jahren erleben, da braucht er von Anfang an sofort eine perfekte Lagerung. Mhm. Und das geht jetzt hier in Süddeutschland, in der Regel auch, denke ich, auch nur in ganz Deutschland, nur mit einem Weinklimaschrank oder einem extrem kalten Bergwerkskeller, wie auch immer. Selbst habe ich in Karlsruhe auch so einen Gewölbekeller von einer alten Brauerei, 2 Stockwerke unter der Erde. Und bei konstanten Temperaturen ist es einfach optimal, da den Wein zu lagern. Und nach 4, 5 Jahren schmeckt man schon deutliche Unterschiede zu einer normalen Lagerung. Damit meine ich jetzt nicht das Küchenfenster oder in der Küche, im Vergleich zu einem Keller, wo wirklich konstante Temperaturen, ein paar Grad weniger, zwei Geschosse unter der Erde stattgefunden hat.
Sind die 10 bis 12 Grad elementar oder wäre konstant bei 25 Grad auch tragbar?
Konstant 25 Grad, das geht auf keinen Fall. Da ist der Wein nach einem halben Jahr mehr oder weniger schon zerstört und den kann man nicht mehr korrigieren. Genauso schädlich ist ja auch ein Wein im Haushaltskühlschrank zu lagern. Ich habe ja mit der Firma Gaggenau mal einen Weinklimaschrank entwickelt, da haben auch so Versuche gemacht. Und was sehr viele gar nicht wissen, dass es immer noch Haushaltskühlschränke gibt, bei denen letztendlich, wenn der Kompressor anspringt, der Wein mehr oder weniger leicht ins Vibrieren kommt durch den Kompressor. Weil aus Kostengründen bei einigen Haushaltskühlschränken der Motor nicht vibrationsarm gelagert worden ist. Und das führt dann dazu, im Vergleich zu einem Weinklimaschrank, da ist der Fokus schon bei der Firma Gaggenau zumindest oder bei anderen Weinklimaschrankherstellern ebenfalls, da wird der Kompressor so gelagert, dass er keine Vibrationen an den Wein abgeben kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, man legt einen Wein in den Weinklimaschrank rein, in den normalen Haushaltskühlschrank rein und möchte darin lagern. Und alle 2-3 Stunden startet der Kompressor, also der Motor von dem Kühlschrank, und da fängt dann an, leicht zu vibrieren. Und durch das Vibrieren wird der Wein wieder aufgeweckt. Niemand von uns Menschen möchte alle 2 Stunden aufgeweckt werden. Und so vergleiche ich das auch immer mit den Weinen, wenn er in einem Weinklimaschrank liegt und in einem Haushaltskühlschrank sich befindet. Und das sind nach 2-3 Jahren, ich habe schon so ein Erlebnis gehabt, nach 2-3 Jahren Lagerung in einem Haushaltskühlschrank ist der Wein mehr oder weniger schon mal minderwertiger von der Entwicklung, als wenn er letztendlich ordentlich oder perfekt gelagert worden ist.
Ich finde, man kann sich das immer nicht vorstellen, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen damit, ob ich eine MP3 höre oder ein Live-Konzert. Und beim Live-Konzert habe ich so diese nächste Ebene, die man eigentlich auch nicht erklären kann. Also man kann es mit Tiefe oder mit mehreren akustischen Elementen oder wie auch immer, dass man mehr hört. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl. Und so hat man es bei Weinen, die perfekt gelagert sind, ebenfalls. Wie wichtig ist dabei für dich die Luftfeuchtigkeit? Weil das ja auch so ein stark diskutierter Aspekt dabei ist, ob die wirklich hoch sein muss, ob sie nicht hoch sein muss, ob der Wein von innen genügend.
Ja, ich finde es ein bisschen überbewertet mit der Luftfeuchtigkeit, weil in der heutigen Zeit jeder Wein eine eher dichte, fast hermetische Kapsel oder ein Verschluss, einen Wachstropfen oder vielleicht auch einen Schraubverschluss hat. Diese 60-80% Luftfeuchtigkeit oder die Aussagen, je höher die Luftfeuchtigkeit, desto besser ist es für den Wein, das ist längst überholt. Aber die Luftfeuchtigkeit unter 40-45% wird man ja auch selten erreichen. Also je kühler das der Raum ist, desto höher ist tendenziell auch mal die Luftfeuchtigkeit. Aber man braucht es nicht übertreiben und die Temperatur ist von deutlich höherer Gewichtung für eine gute Weinlagerung als die Luftfeuchtigkeit.
Bezieht sich das alles auf korkverschlossene Weine oder auch mit Schraubverschluss verschlossene Weine oder alternativ?
Sowohl als auch. Also die Luftfeuchtigkeit spielt natürlich nur bei Kork, Naturkork verschlossenen Weinen. Man hat ja nicht so die Erfahrungswerte, wie sich jetzt an die sogenannten Kunstkorken verhalten.
Da gibt es auch schon 30 Jahre. Also so kurz ist die Geschichte der alternativen Verschlüsse ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, Schraubverschluss gibt es seit den 60er Jahren. Kunststoffkorken hatte, glaube ich, Jährmann damals als erster 94 oder 95 mit ins Leben gerufen. Also es ist schon also 30 Jahre.
Ja, die gibt es schon lange, aber es gibt halt wenig Weingüter, die letztendlich ihre hochwertigen, extrem lagerfähigen Weine mit so einem neuen Verschlussmedium wie Kunststoffkorken einsetzen. Momentan hadere ich ein bisschen auch mit Kunststoffkorken, insbesondere mit einem Korkproduzenten, der so einen bitteren Ton hinterlässt.
Welcher ist das, wenn ich fragen darf?
Das ist Diam. Mhm. Da habe ich den Eindruck, dass sich manche Flaschen unterschiedlich entwickeln, dass die leicht einen bitteren Ton haben. Man merkt es nicht so stark bei Burgundersorten, weil die von der Natur aus immer so leichte, nussigere, bittere Noten mitbringen können, in Verbindung auch mit einem Eichenholzfassausbau. Aber wenn das eher puristische Weine sind, die eher eine zarte Frucht haben, die zurückhaltender sind, da ist mir in den letzten Jahren häufiger aufgefallen, dass die einen unangenehmen, leicht bitteren Ton haben, den ich als atypisch empfinde. Und wenn ich bei meinen Weinverkostungen die Weinflaschen aufmache, merke ich und schmecke ich auch Unterschiede der Flaschen nach einigen Jahren. Obwohl das es immer heißt, diese Korken sind geruchs- und geschmacksneutral. Die würden sich alle gleich entwickeln. Aber das stimmt meines Erachtens definitiv nicht. Es gibt Unterschiede bei Kunststoffkorken, auch bei den unterschiedlichen Produzenten. Ich hatte vor kurzem in Italien auch so eine Verkostung von einem Wein aus Sizilien. Das war ein Ätna-Wein. Und da ist mir es wiederum aufgefallen, da habe ich hineingerochen, ich habe ihn verkostet. Dann habe ich mir den Korken zeigen lassen und tatsächlich, mein Gefühl hat mir recht gegeben, das war dann einfach ein Diam-Korken. Und ich habe ihn auch gebeten, er möge mal eine andere Flasche aufmachen. Der Winzer, da hat er eine Flasche aufgemacht und die war deutlich besser. Und der Winzer hat es auch selbst bestätigt und selbst festgestellt mit den eigenen Sinnen, dass da zwei unterschiedliche Weine jetzt in zwei Flaschen vor uns stehen, obwohl das alle aus der gleichen Charge kommen.
Ist das ein Reklamationsgrund? Sowohl als Kunde als auch als Sommelier im professionellen Bereich, als auch als Händler, dass man sowas bei einem Winzer anbringen, reklamieren, einen Tausch? Weil eigentlich hat man ja ein minderwertiges und ein anderartiges Produkt, als man es eigentlich bestellt hat. Oder ist das zu...
Also ich frage gezielt die Winzer, wie sie zu entsprechenden Verschlussmedien wie auch dem Diam-Kork stehen, wie ihre Erfahrungswerte sind. Man kann nicht sagen, dass es bei jedem Diam-Kork ist, aber es gibt, glaube ich, manche Rebsorten, die sind benachteiligt mit einem Diam-Kork und manche, da merkt man es nicht. Ob es eine Reklamation für einen Gast ist, ich glaube, da sprechen wir jetzt von einem Bereich, wo der Gast es nicht feststellen würde, wenn er schon gar nicht, wenn er den Wein nicht kennt, aber das Sommelier, ich habe als Sommelier auch immer die Gäste, also den Wein vor dem Gast probiert und wenn ich es erkennen würde, oder ich habe das auch schon erkannt, habe ich aber eine neue Flasche aufgemacht, weil man dem Gast ja eine Freude machen möchte. Und wenn ein Sommelier da ist, dann muss man sagen, okay, es geht nur erstklassige Ware in das Glas des Gastes hinein. Und da muss man einfach konsequent sein und sagen, den nehmen wir jetzt mal zurück, das hat der Gast nicht verdient. Ob er das jetzt schmecken würde, diesen Fehler, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist einfach die Einstellung. Man möchte dem Gast eine Freude bereiten. Der kommt extra oder kommt auch ins Weingeschäft, möchte einen tollen Wein haben. Und dann muss man da einfach auch vorsichtiger sein, sensibler sein. Wenn ein Gast sagt oder ein Kunde reinkommt und der hat irgendwie anders geschmeckt, dann kriegt er die Flasche natürlich anstandslos ersetzt. Aber ich merke das, wenn ich Verkostungen mache, wenn ich die Weine aufmache, dass da einfach immer Unterschiede vorhanden sind.
Wie sieht es bei schraubverschlossenen Weinen aus? Entwickeln die sich anders als mit Diam-verschlossenen, mit Kork-verschlossenen? Sind die genauso lagerfähig, wie man das jetzt zumindest prognostizieren könnte? Weil in Australien gibt es ja mittlerweile auch schon seit 20 Jahren sehr hochwertige Weine im dreistelligen Bereich, die mit Schrauber verschlossen werden und wo man ja von ausgehen möchte, dass die eine gewisse Lagerfähigkeit haben.
Ja, also da muss man sagen, Australien, Neuseeland, die neue Weinwelt hat mit Schraubverschlüssen uns Europäern einen entscheidenden Vorteil voraus. Das ist, deren Weine haben in der Regel immer eine markantere, etwas üppigere Fruchtfülle. Und diese üppigere Fruchtfülle sorgt dafür, dass die Entwicklung der Fruchtaromatik doch eher ausgeglichener ist und meines Erachtens positiver ist mit einem Schraubverschluss. Wenn ich jetzt in Europa die Weine mit einem Schraubverschluss versehe, dann schaffen es die Winzer selten, so eine Fruchtfülle reinzubekommen und diese Fruchtfülle kommt und entwickelt sich erst mit zunehmender Flaschenreife. Und da bin ich fest der Meinung und der Überzeugung, dass der Naturkork hierfür, für die Fruchtentwicklung, für einen europäischen Stil der Weine mit der Frucht als markanten Wiedererkennung eindeutig im Vorteil ist gegen einen Schraubverschluss bei einem Preissegment im mittleren bis im oberen Segment. Also nicht bei Basisweinen. Basisweine, Konsumweine, Brot- und Butterweine, die kann man mehr oder weniger alle mit einem Schraubverschluss versehen. Da ist die Entwicklung nicht notwendig, weil sie mehr oder weniger reif sind. Aber bei den höherwertigen Weinen, die erst vielleicht noch 40-50% der Entwicklung der Sinnlichkeit in den kommenden Jahren auf der Flasche mit sich bringen oder die Lagerung einfach benötigen, da ist es schwer, einen Schraubverschluss einzusetzen, meines Erachtens, weil die Frucht dadurch leidet. Die kann sich nicht mit einem Schraubverschluss richtig ausbilden im Vergleich zu einem Naturkork. Ich habe das auch mit einem Winzer im Burgund schon mal erlebt. Der hat aus Bequemlichkeit hat er für Verkostungszwecke Weine, so halbe Liter Flaschen, also 0,375 Liter Flaschen, mit einem Schraubverschluss versehen und hat die weggelegt und 0,375 Liter Flaschen mit einem Naturkork. Und da hat man gemerkt, dass bei dem ist ein Weinstil, die Frucht im Schraubverschluss letztendlich sich so gut wie nicht verändert hat, während mit einem Naturkork die Frucht nach, ich glaube, das war 3 Jahre Flaschenlagerung, sich deutlich besser und sinnlicher entwickelt hat mit den anderen Aromen. Also da hat es mir die Augen geöffnet, dass ein Schraubverschluss vielleicht eine bequeme wirtschaftliche Variante ist für ein entsprechendes Qualitäts- und Preissegment eines Weines, aber nicht im gehobenen Qualitätssegment und auch nicht für jede Rebsorte wie ein Spätburgunder.
Also sollte man ihn für bestimmte Rebsorten einsetzen und das wahrscheinlich auch nicht in der Gänze des Weingutes umstellen, sondern dann punktuell auf verschiedene Weine, die...
Ja, ganz klar verschiedene Weine und letztendlich verschiedene Zielgruppen ausgerichtet. Für leichtere Weine, die jung zu trinken sind, die keine Entwicklung in der Flasche benötigen, die jetzt einfach so einen frischeren Stil verkörpern. Die Weißweine aus dem Gardasee, sei es Lugana zum Beispiel, Pinot Grigio, Soave oder auch Vino Verde. Das sind so Beispiele, wo ein Schraubverschluss die Vorteile vollkommen ausspielt. Wir dürfen natürlich bei dieser Sache auch nicht vergessen, dass die meisten Naturkorken zu 80-90% aus Portugal stammen. Wenn die ganze Weinbranche oder fast die ganze Weinwelt im Basissegment auf den Naturkorken verzichten würde, dann hätten wir in einigen Jahren wieder vernünftige und bessere Korkqualitäten für die ganz hochwertigen Weine, um diese zu verschließen.
Durch diese relativ intensive Umstellung, die teilweise passierte, haben wir schon einen ganz, ganz starken Anstieg in der Korkqualität. Also, dass sich da im Vergleich zu 2005, 2010 oder 2000 sehr, sehr viel getan hat. Und damals ist man ja von einer Ausfallquote von 10-15% ausgegangen und mittlerweile ist man, glaube ich, bei 5%, was auch noch hoch ist, aber... Und das Gravierende sind ja wahrscheinlich noch nicht mal die direkten Korkschmecker, sondern die ganzen Schleicher, die Fehlentwicklungen, die aufgrund einer nicht so hochwertigen Qualität dann in dem Wein entstehen und den Wein eigentlich atypisch dastehen lassen, was natürlich auch viele nicht mitbekommen, aber was manchmal irritierend sein kann.
Ja, extrem irritierend. Ich hatte vor ein paar Wochen da so einen Fall. Ein Kunde hat 6 Flaschen von einem hochwertigen Côte d'Aron gekauft, den ich empfohlen habe. Es waren auch meine letzten 6 Flaschen. Dann ruft er mich an, sagt, Guntram, ich habe jetzt 2 Flaschen aufgemacht, die haben alle einen Kork, möchte die anderen zurückbringen. Ich sage, Günther, das ist eher unwahrscheinlich, dass jetzt die 3. Flasche auch noch einen Kork hat. Er war sich total unsicher und dann ist er vorbeigekommen mit seinen 6 Flaschen, 2 davon geöffnet. Und dann haben wir die im Weinlader auch verkostet und in der Tat hatten 2 Flaschen, die der Kunde geöffnet hat, einen deutlichen Korkton. Mhm. Dann haben wir die 3. aus dem Karton aufgemacht und die war perfekt. Mhm. Auch das gibt es, also 2 Flaschen Kork hintereinander, das kommt so alle 3-5 Jahre in der Regel bei mir vor. Dieses Jahr hatte ich schon mal den Fall, aber es ist eher selten. Aber ich kann mich auch an Wein gut erinnern, schon ein paar Jahre her, in Anwesenheit von einem Winzer, der hat 5 Flaschen aufgemacht und alle hatten definitiv einen Kork. Mhm. Und er konnte nachts nicht schlafen, weil er gedacht hat, er hat jetzt irgendwie eine Charge erwischt. Er hat nur einen Kork-Produzenten damals oder Lieferanten gehabt, dass er letztendlich eine Charge von einem Wein mit einem Korken verschlossen hat, die zu 100% oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht verkäuflich ist, weil jede zweite, dritte Flasche einen Korkfehler hat. Also das ist ein hohes Risiko, weshalb dass die Weingüter ja auch dazu übergehen, letztendlich verschiedene Kork-Lieferanten zu nehmen, um das Risiko zu minimieren.
Wenn du dich so intensiv mit diesem Thema beschäftigst, eben auch den Kork in verschiedenen Gradationen oder eben verschiedene Verschlussmöglichkeiten, verschiedene Temperaturausrichtungen und so weiter betrachtest, kannst du mit Freude noch ein Basisseminar ausrichten, was du ja bei dir auch anbietest?
Ja, das ist eines meiner liebsten Seminare. Das mache ich leidenschaftlich gerne, weil man da erstens seine Erfahrung ausspielen kann und den Menschen einfach den Weg zum Genuss aufzeigen kann und die sehr dankbar sind. Das bedeutet ja nicht, wenn die Leute da 10, 15 Jahre Wein getrunken haben, dass sie den Wein verstanden haben. Das Basisweinseminar, das ist eines meiner Lieblingsweinseminare, ist einfach elementar, dass man die Spur findet, einen Wein richtig zu deuten, richtig zu verstehen und dann noch mit den persönlichen Geruchs- und Geschmackssinn abgleichen kann. Und dann kommt der weitere Prozess, dass die Teilnehmer plötzlich auch feststellen, sie alle können riechen und schmecken und sie gehen dann voll motiviert an das nächste Glas ran.
Haben diese Seminare bei dir immer einen gleichen Aufbau, dass du klar mit guten Tag anfängst und dann die Leute erstmal wach und munter und locker machst und dann mit einem Wissensteil anfängst, oder ist das bei dir individuell auf die einzelnen Formate beziehungsweise teilweise auch Teilnehmer abgestimmt?
Also eines haben meine Weinseminare gemeinsam, diese finden extrem praxisorientiert statt. Eher selten, dass ich da ganz viele Folien aufzeige, sondern wir beschäftigen uns mit dem Produkt im Glase. Wir zerlegen den Wein geruchlich und geruchlich und mit seinen Bestandteilen. Und es geht nicht um die Menge da zu trinken, sondern wir reizen auch unsere Sinnesorgane voll aus. Das ist für die Teilnehmer sehr anstrengend. Manchmal werde ich immer gefragt, wie viele Weine gibt es denn bei den Weinseminaren, bei den Veranstaltungen? Dann sage ich ja, je nach Seminartyp 7 bis 9 ungefähr. Dann höre ich dann immer in der Stille, manchmal am Telefon und denke immer, hat er jetzt 15 oder 18 erwartet? Aber ich kann, und ich fühle mich auch bestätigt dadurch, 7, 8, 9 Weine intensiv und richtig zu verkosten, bringt einen deutlichen Mehrwert mit, als 14, 15 Weine zu verkosten und dann nicht mehr weiß, wo man wohnt.
Bin ich ganz so bei dir. Wie sieht das zeitlich aus? Also gibt es da immer das gleiche Zeitfenster für deine Seminare, dass es immer 2 Stunden dauert, ja, 3, 4, je nachdem, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist?
In der Regel dauert das so 2,5 Stunden und dann dürfen wir nicht vergessen, Wein hat einfach den kommunikativen Charakter in der heutigen Zeit. Weinfreunde tauschen sich aus, haben ewig häufig mal ein gleiches Level, gleiches Interessen und wir werfen da niemand raus danach, aber irgendwann ist mein Tag auch zu Ende, weshalb ich die Teilnehmer zur nächsten Weinbar um die Ecke weiterschicke. So 2,5 bis 3 Stunden, ich möchte auch keine Freiheitsberaubung der Teilnehmer vornehmen, die haben ja auch noch ein Privatleben, die Menschen, deswegen, das ist nur reine Wissens- und Genussvermittlung in einer komprimierten Variante, die wir da machen, aber ich muss auch sagen, es gibt Seminare, das dauert einfach länger, weil wie so eine kleine Raritätenprobe oder wenn es besondere Weine gibt, wo die Weine einfach so kommunikativ von sich selbst sind. Das sind übrigens meine schönsten, meine liebsten Weinseminare, die ich mache, sind meine Raritätenproben oder Spezialitätenweine. Denn die sprechen ja eine eigene Geschichte für sich. Ich bin da nicht mal der Moderator. In der Regel kommen da wirklich erfahrene Weinfreunde, geübte Weinfreunde dazu und die sind einfach fortgeschritten und der Wein erzählt die Geschichte und ich kann die Geschichte des Weines mehr oder weniger von den Teilnehmern wieder hören. Gelegentlich ergänze ich die und mache auf ein paar Besonderheiten darauf aufmerksam, aber das ist das Schöne auch zu erleben und zu sehen, welche Kenntnisse, dass die anderen Teilnehmer, also die Seminarteilnehmer haben und der Wein die Geschichte erzählt. Ich bin nicht mehr der Moderator, sondern ich kann dann auch an diesem Abend wunderbar die Weine genießen. Und das weißt du ja auch, dass einfach so ein toller Wein auf der Zunge schon was Beeindruckendes, Faszinierendes sein kann.
Ruhe und Geduld ist etwas, das nahezu jeder von uns mit Wein assoziiert. Und wenn man sich diesen Luxus schenkt, diese zu leben, entsteht manchmal etwas ganz Besonderes. Wie? Bei einem der absoluten Ausnahme. Ja, eigentlich Kultweine Spaniens, dem Pantocrator 2015 von der Bodegas Tarón. Es ist einer der Weine, die Ruhe symbolisieren und leben. Eine limitierte Auflage, erzeugt in nur seltensten Jahren, in denen Natur und Mensch dasselbe Ziel erkennen. Die legendäre Reifefähigkeit der großen Weine der Rioja Alta. Und dies auf die höchste Stufe gehoben. Und so umschreibt die Bodega ihr vielleicht bedeutendstes Werk. Ein Wein, der nicht das Heute sucht, sondern das Immer. Dafür steht schon sein Name. Pantocrator, der Allherrscher. Und er ist eines nicht, ein Zufall. Er verweist auf die mächtigen Ikonen der romanischen Kunst, auf Fresken, auf Steinbilder, die das Umland der Obarenesberge seit Jahrhunderten bewahren. Und wie diese Bilder ist auch der Pantocrator. Ein Versprechen, die Zeit nicht zu fürchten, sondern sie zu formen. Ein reiner Tempranillo, gezogen aus alten Rebanlagen auf über 500 Meter Höhe. Die Rebstöcke sind mit 50 bis 80 Jahren alt, tief verwurzelt, reduziert im Ertrag und reich an Konzentration. Nach einer langsamen, temperaturkontrollierten Gärung erfolgt der Ausbau. 24 Monate in amerikanischer Eiche, ausgewählte Fässer, die nicht dominieren, sondern tragen. Danach ruht der Wein ein weiteres Jahr in der Flasche, bevor er das Licht der Welt sieht. Sensorisch zeigt sich der Pantocrator in einem dichten, tiefen Purpur im Glas. Allein die Aromatik, geprägt von Kirschenpflaumen, reifen Brombeeren, getragen von Tabak, Leder, Süßholz und einer Spur von schwarzem Pfeffer. Schon das zu beschreiben, spiegelt die Komplexität dieses Weines. Subtile Nuancen von getrockneten Kräutern und balsamischen Noten schwingen im Hintergrund, am Gaumen kraftvoll und strukturiert. Seidige, doch spürbare Tannine. Eine reife, aber präzise Säure, die den Wein lebendig hält. Das Finale, lang, kühl, von einer mineralischen Ader getragen, die an die steinigen Hügel der Rioja Alta erinnert. Ein Wein, der nicht glänzen will, sondern leuchtet. Pantocrator 2015 von der Bodegas Tarón steht in dieser Tradition und beweist sie neu. Gegründet 1997 im äußersten Norden der Rioja Alta, entstand das Weingut aus einem Zusammenschluss vierer Dörfer. In einer Landschaft, in der die Zeit nach anderen Rhythmen läuft. Mit fast 700 Hektar alter Weinberge, gepflegt in traditioneller Handarbeit, bewahren sie sich eine Weinwelt, in der Größe nicht zählt, sondern Tiefe. Hier geht es nicht um Effekte, sondern um Essenz. Die Gründung der Bodegas Tarón war keine Investition in eine Marke, sondern eine Bündelung von Wissen, Geduld und unaufgeregten Stolz. Sie entstanden aus einer Idee, den Charakter dieser kargen, frischen Hochlandschaft unverfälscht in Flaschen zu bewahren. Ein besonderer Moment in der Geschichte, als 1998 der erste Jahrgang des Gran Reserva Tarón eingefahren wurde, entschieden die Gründer bewusst, ihn nicht sofort auf den Markt zu bringen. Stattdessen ließen sie ihn reifen, länger als nötig, weil sie glaubten, dass ein Wein aus dieser Erde erst Zeit benötigt, um seine Würde zu entfalten. Eine Philosophie, die bis heute das Herz von Tarón prägt. Warten können. Vertrauen in das Unsichtbare, wie bei dem 2015er Pantocrator. Hier, wo die Sonne zurückhaltender scheint und der Wind die Reben streichelt, wurzeln die alten Tempranillo-Stöcke in tiefem Ton und Kalk.
Sie wachsen buschig und gedrungen, gedrängt auf kargen Böden, behütet von den schützenden Armen der Berge. Zwei Protagonisten bestimmen diesen Wein. Zum einen die Rioja Alta, das westliche Rückgrat der Region Rioja, erhebt sich sanft über das Tal des Ebro. Auf 5 bis 56 Meter weht der Atlantik durch die Rebzeilen. Die Nächte sind kühl, die Reife verlangsamt, die Aromatik verdichtet sich. Und zum anderen der Tempranillo, die große Rebsorte Spanien, zeigt sich hier von einer ganz anderen Seite als in den wärmeren Zonen der Rioja Baja. Feiner, nerviger, weniger opulent. Mehr Gewürze als Süße, mehr Struktur als Breite, dichte Frucht, aber immer gebändigt von Säure und mineralischer Spannung. Historisch wurde die Rioja Alta immer als Herz der langlebigen Gran Reserva gesehen. Weine, die Jahrzehnte überstehen, ohne ihre Frische zu verlieren. Und genau das spürt man beim Pantocrator. Für seine frühe, noch junge Karriere erhielt der Pantocrator 2015 bereits 92 Punkte im renommierten Special Rioja Report 2025 von Tim Atkin. Ein stilles Lob für seine Arbeit, die nie nach Beifall verlangte. Und eine der schönsten Aussagen traf einen der ältesten Winzer dieser Gemeinschaft. 72-jährig. Als er das erste Mal diesen Wein probierte, stellte er sein Glas ab, lehnte sich zurück und sagte: Es ist, als würde man unsere Erde trinken. Keine große Geste, nur ein Satz. Und doch alles gesagt. Vielen lieben Dank für diesen Wein. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und das heißt, dass die Teilnehmer über ihre Erfahrungen mit dem Wein, mit anderen Weinen oder was sie schmecken oder haben die sich vorher belesen oder wie kann man das verstehen, dass die Teilnehmer den Abend moderieren und der Wein für sich spricht?
Ja, also nicht aktiv moderieren, aber zumindest sie schaffen es mit den eigenen Sinnen und mit dem Geschmack den Wein zu erleben. Ja. Sie stellen fest, wie er sich im Glas entwickelt, dass plötzlich nun die markante Trüffelaromatik bei dem Wein immer ausgeprägter wird. Sie stellen fest, dass die Bauernhofnoten, das leicht Animalische verschwindet, wie er dann in diese kräutrige Richtung reingeht. Man schmeckt dann, man riecht dann auch schon die ersten Anflüge von der Gesteinsformation, vom Schiefergestein zum Beispiel. Einem Wein aus Forcher fällt mir jetzt aus Südfrankreich ein, wo man dann einfach so den Wein erleben kann, wie er sich im Glase verhält, weiterentwickelt und natürlich immer mehr einem die Sinne raubt. Also das heißt, es ist wie wenn man ein Buch liest. Man fängt an und steigert sich da hinein und dann hat man einen Rausch. Der Rausch ist bei meinen Weinseminaren nie alkoholisch begründet, sondern es ist eher der Sinnesrausch, weil letztendlich ein guter Wein mit seinem Ausdruck einem in den Bann zieht. Wie ein gutes Buch, wo man dann einfach nicht mehr das Buch weglegen kann. Man möchte das Kapitel zu Ende lesen, weil es einfach so spannend ist. Und das Gleiche ist auch analog mit einem Wein im Glase, nur dass man irgendwann das Glas ausgetrunken hat. Und das ist, ich wiederhole nochmal, nicht der Rausch, der letztendlich durch den Alkohol herübergeht, sondern von der Ausstrahlung und der Faszination, die von dem Wein ausgeht. Und das ist auch das Besondere an solchen Weinunikaten, Highlights, perfekt gereiften Weinen. Wenn man sowas mal erlebt hat, dann kann man mitsprechen. Aber viele Weinfreunde wollen das vielleicht auch gar nicht, weil das schon ein bisschen was Spezielleres ist. Das muss man aber auch ganz klar sagen.
Interessiert mich natürlich wahnsinnig, wie du es am lebenden Objekt selber praktizierst, wie du einen Wein betrachtest, wie du an den herangehst. Wollen wir das mal live sozusagen
ausprobieren?
Parallel dazu, während wir uns vielleicht die Weine holen oder einschenken oder wie auch immer, die Frage, wenn ich jetzt so ein Basisseminar nehme, ich persönlich empfand es als ausgesprochen günstig. Also ich glaube, es kostet bei dir 39 Euro, wenn ich diese 39 Euro nehme, ja, da die Mehrwertsteuer wegnehme, eventuell Raumkosten, vielleicht irgendwie was, dass man auch noch heizen muss, Glasaufwand etc. Deine Zeit muss man ja auch für 2 bis 3 Stunden, vielleicht eine Stunde Vorbereitung. Ich glaube, groß lesen musst du nicht mehr, was man aber beim Spezialitätenseminar auch noch mit einrechnen müsste, dass man sich selber ja auch nochmal vorbereiten muss, Nachbereitung etc.
da bleibt eigentlich von 39 Euro nicht viel über.
Ja, also wir sind jetzt nicht ein extrem profitorientiertes Unternehmen. Ich habe meinen Spaß bei der Arbeit, die Freude dabei. Es ist wirtschaftlich alles tragbar, muss es auch sein, denn sonst könnte man das nicht schon seit Jahrzehnten machen. Wir haben da die eigene Struktur aufgebaut, wir haben da jetzt nicht den entsprechenden Luxus dafür, aber alles Notwendige, dass es ein schönes Seminar, ein schöner Abend wird, das haben wir mit den eigenen Räumlichkeiten umgesetzt, geschaffen und es sind in der Regel immer 30 Teilnehmer, die an diesem Seminar teilnehmen. Das ist jetzt keine Massenveranstaltung und mehr möchte ich auch gar nicht da immer letztendlich unterrichten, unterhalten damit. Das reicht mir vollkommen aus und ja.
Aber ist schon scharf kalkuliert, also das sehe ich richtig, oder?
Definitiv, ich weiß, manche andere verlangen 20 Euro mehr, das ist nur bei 60, 70 Euro. Ja, aber ich möchte ja den Menschen auch eine Freude machen, aber so kommen sie ja auch gerne mal wieder. Und auch so ein Basisweinseminar hat auch schon, das kommt gelegentlich mal vor, dass Teilnehmer des Basisseminars mehrmals besuchen, weil wir nicht immer die gleichen Weine haben. Der Aufbau ist ein bisschen ähnlich, aber die Weine unterscheiden sich in der Regel immer. Es sind immer andere Weine, dass Teilnehmer häufiger mal zum Basisweinseminar kommen, sozusagen, ja, ich fand das Essen mal super, aber es hat noch nicht irgendwie Klick gemacht. Ich brauche da noch ein bisschen mehr Zeit. Ich muss mir das noch mal erklären lassen und komme da vielleicht ein zweites Mal. Und das ist auch eine Bestätigung für mich, dass sich dafür interessieren und dass es auch dennoch attraktiv ist.
Schön.
Wenn sie dann wiederkommen zum gleichen Seminar. Hm.
Wenn du jetzt so einen Wein wie den, den wir jetzt angedacht haben, den San Vincenzo von Anselmi, vor dir hast, grundsätzlich... Ja. Was ist dabei für dich wichtig? Wahrscheinlich die Temperatur, wenn du ihn ausschenkst. Ist das Glas für dich wichtig? Ist für dich die Raumumgebung wichtig? Also wie ist das Grundsetting? Wenn du den Wein, wir sind gar nicht beim Alltagstrinken oder beim normalen Weintrinken, sondern wenn du eine Seminarsituation hast. Und wie würdest du dich dem Wein nähern?
Die Vorbereitung ist natürlich ganz klar, wenn man einen Wein entsprechend bisschen professionell, beruflich, objektiv anspricht. In der Regel 24 Stunden sollte eingekühlt und durchgekühlt sein. Die Temperatur muss gegeben sein, die Gläser müssen sehr guten Zustand sein. Je nachdem, ob das jetzt ein Seminar ist oder eine private Verkostung ist, habe ich unterschiedliche Gläser von Zia, Schottswiesel, Zalto, Josephinenhütte, Riedel. Ich probiere viele Glasproduzenten mit unterschiedlichen Modellen durch, sowohl privat wie beruflich, um zu schauen, welche Rebsorte kommt bei welchem Glasproduzenten besonders zur Geltung. Da kristallisiert sich dann sehr schnell das eine oder andere Glas heraus, wo man sagt, okay, dieses Weinglas ist jetzt für fruchtbetonte Weine, vornehmlich aus der neuen Weinwelt, besser prädestiniert als für traditionelle Weine aus der sogenannten alten Weinwelt, sprich aus Europa. So hat auch jeder Glasproduzent vielleicht die Stärken im Weißwein- oder im Rotweinbereich oder für Rebsortenweine. Das hängt jetzt ganz stark von dem jeweiligen Weinstil ab. Aber ich habe auch so universal Trink- und Verkostungsgläser, die logischerweise auch alle in die Spülmaschine reinkommen. Alle mundgeblasenen Gläser werden nicht mit der Hand gespült. Die kommen in die Spülmaschine hinein. Die gehen auch nicht kaputt darin, sondern die meisten mundgeblasenen Gläser gehen kaputt beim Spülen, im Handwaschbecken oder wenn sie auf der Ablagefläche stehen, werden sie umgeworfen und so weiter. Deswegen alles in die Spülmaschine rein. Ein gutes mundgeblasenes Glas hält eine Spülmaschine auch locker aus, zumal das auch viele Spülmaschinen zwischenzeitlich auch ein eigenes Glasprogramm haben zur Reinigung, wo es dann besonders schonend ist mit einem geringen Wasserstrahldruck entsprechend vonstatten geht.
Wie viele verschiedene Gläser hast du bei dir im Angebot? Oder im Gebrauch? Mhm. Weil das klingt ja jetzt nach nicht nur im Weinkeller, sondern auch im Glaskeller nebenher.
Ja, das sind schon einige Gläser da und ich verwende auch für ganz hochwertige Weinproben, verwende ich auch mundgeblasene Gläser. bestimmt 6, 8 verschiedene Glasproduzenten und Modelle und Typen, die ich da einsetze. Je nach Stimmung, Laune und Weinstil. Es kommt durchaus vor, dass ich einen Wein aus mehreren Gläsern trinke und verkoste. Da habe ich auch mal vor Jahren so eine Serie gemacht, Mehr Spaß im Sonntagsglas. Da habe ich dann immer einen Wein aus verschiedenen Gläsern entsprechend getrunken, verkostet, um dann zu schauen, welche Rebsorte kommt bei welchem Glasproduzenten am besten zur Geltung, wie macht sich das geschmacklich bemerkbar, hat in der Nase die Stärken, auf der Zunge. Und da gibt es auch große Unterschiede. Mhm. Aber somit findet man auch heraus, welches Glas am universellsten geeignet ist, oder man hat auch dann seine Lieblingsgläser mit der Zeit.
Was für ein Glas hast du jetzt genommen?
Ich habe jetzt von Schott Zwiesel das mundgeblasene Deko 0 neben mir stehen. Vielleicht kennt es jemand.
Ich leider noch gar nicht.
Ist ein unscheinbares Glas, ist nicht so hoch, nicht so breit, hat aber den Vorteil, wenn man da sich die Menge eingießt, schade, dass ich es jetzt hier nicht zeigen kann, dann ist bei der bauchigsten Variante die optimale Menge im Glas darin enthalten. Das ist circa ein Viertel des Glases ist gefüllt, drei Viertel ist leer und die maximale Oberfläche des Weines ist an der breitesten, im breitesten Bereich des Glaskelches. Das heißt, hier kommt jetzt nun Maximum an Aroma rüber von der Oberfläche des Weines und hat auch einen ganz dünnen Stiel. Das ist auch oben konisch zulaufend. Es hat auch einen ganz dünnen, feinen Rand. Aber ich kann sagen, ich habe diese Gläserserie schon seit Jahren. Da bricht auch keine Ecke oben ab oder auch der dünne Stiel. Kommen alle in die Spülmaschine rein, sind für mundgeblasene Gläser sehr, sehr robust und hinterlassen bei sehr, sehr vielen Weinen sowohl geruchlich wie geschmacklich ein sehr gutes Verkostungsergebnis.
Bei welcher Temperatur hast du ihn ungefähr?
Ich habe den jetzt bei 6 Grad gradgenau eingekühlt.
Okay, perfekt.
Also gradgenau, da ist ein Thermometer dran, das ist ein Gaggenau Weinklimaschrank, den ich da entwickelt habe vor Jahren mit der Firma. Und da weiß ich auch, dass die Angaben, die auf dem Display erscheinen, auch eingehalten werden. Dieser Weinklimaschrank hat 2 Kompressoren, ist auch extrem leistungsstark von der Kälteleistung und dieser hat auch ein Heizgerät darin, um die Temperatur für Rotweine, sage ich mal jetzt 17 Grad, zu erzielen, wenn jetzt dieser Weinklimaschrank in einem Vorraum steht und es ist da irgendwie nur, hat nur 14 Grad und ich möchte aber den Rotwein bei exakt 17 Grad trinken. Somit heizt dieser Weinklimaschrank auch das entsprechende Fach auf exakt 17 Grad ein. Und ich erlebe es häufig, dass die Seminarteilnehmer mir immer die Frage stellen oder feststellen, dass der Wein immer eine sehr, sehr gute Temperatur hat. Dann denke ich immer drüber nach und dann sage ich, das ist eigentlich ganz einfach mit der Temperatur. Das soll möglichst konstant und gradgenau sein. Denn viele Weinfreunde wissen nicht genau, welche Temperatur der Weinklimaschrank hat, geschweige denn, dass sie einen Rotwein gradgenau temperieren können. Hm. Und wenn wir jetzt einen Rotwein trinken bei 17 bis 18 Grad, das ist so meine bevorzugte Trinktemperatur, da haben wir doch in der Regel, müssen wir doch zugeben, jeglicher Raum mit locker 20, 21 Grad Celsius beheizt. Der Rotwein wird von der Temperatur nicht beachtet. Er steht dann irgendwo im Raum und man meint, dass dann diese 20, 21 Grad Umgebungstemperatur gut sind für den Rotwein. Das ist nicht mehr der Fall. Wir müssen, wenn man Rotwein bewusst und richtig verkosten möchte, also nur wenn man das möchte, müssten wir den Rotwein genauso von der Temperatur die richtige Wertschätzung geben, sprich 17, 18 Grad einkühlen in einem Weinklimaschrank, um den optimalen Genuss zu erleben und zu haben.
Ich fand die Studie vom Wine Enthusiast ganz interessant, dass zumindest auf dem amerikanischen Markt, und ich denke, das kann man ganz gut auf dem deutschen Markt spiegeln,
95% aller Klimageräte eine Temperaturdifferenz von teilweise bis zu 10 Grad aufweisen. Was ja dann eben in der Kombination, wo du sagst, in diesen Klimaschränken Wein zu lagern, ist ja katastrophal, beziehungsweise natürlich auch teilweise für eine Serviersituation. Aber egal, ob man den Schrank jetzt ständig auf und zu macht, was natürlich ganz, ganz gravierend ist, weil es da einen Luftaustausch gibt, als eben auch das teilweise die Sensoren unterschiedlich eingestellt sind, dass es eben drauf oder runter temperiert, bis er wieder anspringt und dann gegentemperiert. Dieses rauf und runter ist halt ganz katastrophal und ganz, ganz schlimm für den Wein. Und wenn man das in einer Form irgendwie seriös betreiben möchte, es muss wahrscheinlich nicht immer ein Gaggenau sein, denn ich glaube, das Gerät, da hätte man sich auch einen kleinen Wagen für kaufen können, den du da stehen hast. Gibt es auch etwas preisbewusstere Lösungen, gerade Temperatursicherheit ist da, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist A und O. Man muss ja unterscheiden, das weißt du ja auch, zwischen den sogenannten stativen Weinklimaschränken, die letztendlich die Temperatur von unten nach oben aufbauen. Die haben also keine Umluftkühlung. Mhm. Und die anderen, die leistungsstärkeren, teureren Weinklimaschränke, das sind auch die sogenannten Temperier- oder auch Genussschränke, die haben in der Regel verschiedene Fächer, teilweise mit so einer Dichtlippe getrennt und einer Umluftkühlung. Somit kann die Temperatur viel genauer und besser eingestellt werden. Und diese Unterschiede der Temperaturen von bis zu 10 Grad, das ist ein großes Problem. Das ist vielen Weinfreunden gar nicht bewusst, dass die Schwankungen in einem Weinklimaschrank unter Umständen sehr hoch sein können. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe auch schon Thermometer reingelegt und das überprüft, dass dieser Grad genau bei 17, 18 Grad im Rotweinbereich und im Weißweinbereich bei 6 Grad eingekühlt ist. Und wenn dann ein Wein richtig durchgekühlt ist, egal in welcher Temperatur, dann entwickelt er sich auch im Duft gleichmäßiger und vorteilhafter, als wenn er, wenn es jetzt mehrere Flaschen sind in verschiedenen Ebenen und 3 bis 4 Grad Temperaturunterschied. Das ist auch der Grund, warum dass ich es eigentlich nie gerne mag, wenn ein Wein aus dem Weinklimaschrank kommt, perfekt temperiert, weil in den Restaurants kommt es gelegentlich mal vor, wie auch am vergangenen Sonntag, Ostersonntag war ich in einem Restaurant, da habe ich einen Wein bestellt und kommt aus dem Weinklimaschrank und kommt dann nach dem Probeschluck zu den Gästen am Tisch, zu meiner Familie und dann ist der Wein direkt in den Eiskühler hineingekommen. Da brauche ich ja nicht einen Wein perfekt temperieren, gerade genau auf, sag ich mal, auf die 6 bis 8 Grad. Und dann kommt er in den Eiskühler hinein und dann wird er mehr oder weniger schockgefrostet. Und die Temperaturunterschiede in der Flasche sind dann zu groß. Dann ist er, unten hat er vielleicht 2 Grad, oben hat er dann 4 Grad. Dann ist der Wein von der Temperatur sehr diffus. Und das macht sich dann auch in der Sinnlichkeit deutlich bemerkbar. Deswegen das Beste ist, ein Wein perfekt lagern in einem Weinklimaschrank. Und dann gibt es ja sogenannte Temperaturgarante. Das sind so komisch aussehende Plastikflaschenhalter, so Aufbewahrungsgefäße. Bei Mineralwasser kennt man das sehr häufig. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja.
Diese Flaschenkühler, so Plastikflaschenkühler, die in der Mitte vielleicht ein Vakuum haben. Und in so einem Flaschenkühler kann man eine aus dem Weinklimaschrank perfekt temperierte Flasche reinstellen. Wenn dann die Gäste am Tisch sitzen und man braucht ungefähr die Hälfte der Flasche, dann hält sich die andere Hälfte vom Inhalt in der Flasche locker mindestens eine Stunde bei nahezu der gleichen Temperatur wie aus dem Weinklimaschrank und man hat somit den größtmöglichen Genuss in der Flasche. Zudem, dass der Wein in der Flasche auch nur ein bisschen durch die Oxidation, durch die Mikrooxidation mit dem Sauerstoff noch an Aromatik entwickelt. Das wäre eigentlich das Optimale für den Genuss, wie ich mir das auch im Restaurant immer vorstelle.
Jetzt sind wir wieder vom Wein weggekommen.
Soll ich mal den Wein weg?
Genau.
Der wird ja warm hier, mein Wein.
Wenn man die ganze Zeit quatscht und dann.
Ja. Also, ich habe den Wein hier im Glas stehen, er lächelt mich schon an. Zu einem Produzenten, Anselmi San Vincenzo, 23er Jahrgang. Ja, da verbindet mich schon einiges, denn diesen Produzenten habe ich schon auf mehreren Weinkarten gehabt. In Deutschland, in der Schweiz, man muss ja sagen, dass Anselmi, der Winzer, eine ganze Region wach geküsst hat. Es ist ein Suave, ich glaube, er heißt heute nicht mehr Suave, genau. Es ist ein Vino Bianco, das heißt, es sind weiße Rebsorten. Der Winzer hat seinen Ursprung in dem Dorf Suave, das ist so eine vulkanische Erhebung, 30 Minuten von Verona in östliche Richtung entfernt, also Vulkangestein. Die Hauptrebsorte war früher Garganega in all seinen Weinen, ist auch heute noch, aber er hat letztendlich einen Wandel vollzogen. Er ist von einem kleinen, regionalen, authentischen Winzer zu einem doch eher modernen, international aufgestellten Winzer übergegangen, weshalb dass er auch Chardonnay und teilweise auch Sauvignon Blanc zwischenzeitlich bei diesem Wein San Vincenzo mit im Glas hat. Deswegen ist es nur ein Vino Bianco und kein Suave. Ich meine, beim Suave sind, ich bin mir nicht ganz sicher, um die 90% von der Rebsorte Garganega vorgeschrieben. Hier sind jetzt 30% andere Rebsorten mit dabei. Er verkörpert jetzt heute eher seinen eigenen Hausstil, würde ich mal sagen, mit diesem Basiswein. Also jetzt rieche ich auch mal hinein, den Wein. Mhm. Ja, das ist einfach Norditalien, das ist einfach Garganega. Ich sag mal, das ist eine sehr deutschfreundliche Rebsorte, weil sie auch vielen Menschen immer daran erinnert. An eine deutsche Rebe, man könnte auch sagen, ja, irgendwie ein bisschen so ein Weißburgunder. Mhm. Auch von Zitrusnoten sind da drin, ein bisschen Kumquats, aber auch diese Nashi-Birnen, Honigmelonen, ein bisschen leicht floral. Mhm.
Aber also ein bisschen Jasmin, Wildblumen in die Richtung.
Ja, weiße, so ein bisschen, ja, ein bisschen so weiße Blüten in diese Richtung gehen, aber auch ein bisschen diese Nussigkeit, die ein bisschen da ist. Oder wenn man so eine Honigmelone hat, wenn man ein bisschen mehr Schalenanteil hat. Oder wenn man so eine reife Honigmelone im Raum liegen hat und kommt in den Raum hinein und riecht dann plötzlich so eine Duftigkeit einer Melone. Also es ist auf jeden Fall fruchtig. Feinfruchtig, auf jeden Fall sehr, sehr animierend und sehr, sehr angenehm. Mhm. Und das ist auch Anselmi-Stil, alles nachvollziehbar, der Aromatik hat eine klare Fokussierung, auch eine ansprechende Sinnlichkeit. Also das ist schon ansprechend ein toller Ausdruck, der eigentlich jede Menge Lust auf mehr macht. Und wenn ich das Glas hier bei mir so drehe, ja, das ist einfach Norditalien, eine kühle Frische mit einem Ausdruck und einer Sinnlichkeit. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass er schwer ist, er hat eher diese Leichtfüßigkeit, ja, 12 Volumenprozent Alkohol, mhm. Das ist auch so im Trend der Zeit. Also wenig Alkohol mit einem Charakter, mit Ausdruck, das ist schon mal sehr ansprechend vom Duft. Ich probiere den mal. Mhm. Klare Linie. Das ist letztendlich einfach auch Suave, diese Nussigkeit, diese Aromatik von Mandeln auf der Zunge in Verbindung mit einer zarten Cremigkeit, aber dennoch mit dem etwas frischeren Kick. Und ich meine, da ist auch Sauvignon Blanc dabei, denn Sauvignon Blanc sorgt dafür, dass er eine leicht bisschen pflanzliche Note hat und auch eine Säure besitzt am Zungengrund, die dem Wein einfach so einen frischen Kick mit sich gibt. Das ist meines Erachtens jetzt fast ein bisschen untypisch für ein Suave, weil ein Suave eine relativ milde Säure hat, aber in diesem Wein letztendlich markant ist. Das ist die Philosophie des Weingutes, einen modernen, frischeren, fruchtigeren Weinstil allgemeinverständlich zu produzieren. Kritisch würde ich aber jetzt ganz sagen, ich freue mich für den Erfolg, den Anselmi heute mit seinem Weingut und seinen Weinen hat. Aber das ist nicht mehr ganz so ein authentischer, suave Stil im Vergleich zu Filippi zum Beispiel oder Piero Pan, Chini, Corda Artemi und andere Suave-Produzenten, die da bei der traditionellen Suave-Stilistik auf der Zunge ein bisschen mehr Fülle, einen dichteren Körper und letztendlich auch mit einer milderen Säure bevorzugen. Aber tadellos, kein schlechter Wein, sehr gut verständlich. Diese Nussigkeit, die Duftigkeit, also gibt es nichts dagegen einzuwenden. Das wäre so ein Wein, den man beim Basisweinseminar ohne weiteres als sehr konsumentenfreundlicher Wein darstellen kann. Er hat für mich jetzt nicht mehr diese typische Herkunftscharaktergeschichte, was ein Suave eigentlich darstellt, aber das ist eine eigene moderne Interpretation von einem norditalienischen Weißwein.
Eher ein Speisebegleiter oder eher ein Trinkwein? Oder differenzierst du da gar nicht? Und
doch, also da muss man ganz klar differenzieren. Ich glaube, der Fokus der Weinbereitung ist, diesen Wein sowohl als auch. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, das ist was Allgemeinverständliches. Dass hier produziert worden ist, wirklich, das tut nicht weh, der Wein hier, gibt aber keinen Extrapunkt für die entsprechenden Gerichte. Das ist so everybody's darling, da wird niemand was sagen, er trifft den Zeitgeist, ist auch tadellos gemacht und spricht nichts dagegen. Wenn du wüsstest, was neben meinem Suave oder neben diesem San Vincenzo Wein steht, ich glaube, ich habe es nun gar nicht gesagt, ich vergleiche auch gerne die Weine, so machen wir es auch bei unseren Weinseminaren. Denn der Vorteil ist, wenn man Weine vergleicht oder wenn man verschiedene Gläser hat, kann man auch die Unterschiede viel besser herausfinden.
Ja.
Man kann sie auch viel besser aufzeigen, wie die Weine sich unterscheiden. Und für Weineinsteiger ist es natürlich leichter, auch alles nachzuvollziehen, was die Unterschiede sind. Und sie können dann mir auch ganz gut folgen oder besser folgen, wenn jetzt ein zweiter Wein im Vergleich ist, wo man dann die Unterschiede einfach schöner aufzeigen kann. Da habe ich hier nebendran stehen einen Gavi, 23er Jahrgang von einem anderen Produzenten, natürlich andere Rebsorte, Cortese aus dem Piemont, kleineres Weingut, machen nur Suave. Ich trenne mich mal von dem ein.
Machen nur Gavi.
Ja, ich habe jetzt mal sowohl den Suave wie auch den Gavi, weil für mich jetzt im Weißweinbereich Norditalien, mal ein bisschen abseits vom Gardasee, ein Veronese, ein Gavi zum Beispiel. Natürlich könnte man auch eine Lugano erwähnen und so weiter. Einfach so Charakterweine sind. Schade, dass du nicht mittrinken kannst, Silvio.
Gedanklich schon, ich lausche dir gerne.
Ja, da habe ich jetzt den Gavi im Glase. Ich liebe ja das Piemont, nicht nur die roten Weine, vor allem auch immer mehr die Weißweine, weil letztendlich Norditalien, Piemont mit der Rebsorte Cortese, das sind ja wirklich tolle Speisebegleiter. Ich betone jetzt tendenziell nur Speisebegleiter, weil deren zurückhaltende Note, deren Stoffigkeit, deren milde Säure und deren Ausdruck auf der Zunge, häufig auch mal mit so einem dezenten bitteren Ton, eigentlich sehr speisefreundliche Weine darstellen. Und da muss man auch sagen, 12 Volumenprozent Alkohol, das ist ein Wort. Wir in Deutschland, wir haben ja auch tendenziell leichtere Weinstile, aber 12, das ist schon in Deutschland immer schwieriger zu finden auf dem Etikett. Es gibt solche Weine, ganz klar, aber nicht jede Rebsortenfamilie wie die Burgunderfamilie, vor allem hier aus Baden oder aus der Pfalz, kommt mit 12 Volumenprozent geschmacklich gut rüber. Die brauchen einfach ein bisschen Schmelz, Stoff und Struktur. Und da finde ich eigentlich das sehr interessant, dass im Piemont, wo es ebenfalls sehr, sehr heiß ist, die Weine machen, die eine schöne Reife haben, einen Ausdruck besitzen, sehr speisefreundlich sind, sehr viel Genuss im Duft wie auf der Zunge haben, dass da in den letzten Jahren verdammt viel gekommen ist. Da muss ich sagen, vor 10, 15 Jahren Das heißt, der Gavi, Ruero Anés, das waren Weißweine aus dem Piemont, die waren eher frisch, ein bisschen mit einer höheren Säure geerntet, weil sie vielleicht auch nicht reif geworden sind, die jetzt im Zuge der Klimaverschiebung, Erderwärmung, plötzlich immer mehr zur Geltung kommen, für mich persönlich immer wertiger im Glase erscheinen und auch sehr genussfreudig in den letzten Jahren geworden sind. Und das beim moderatem Alkohol, wiederholt nochmal. Ich habe dann gerade den Mund diesen Gavi vom Duft her zurückhalten. Wiederum dieses weiße, leicht florale, aber auch ein Touch immer so peachy, so ein Hauch von weißen Weinbergspfirsichen auf der Zunge. Der Wein ist, ich kenne die Analyse, noch ein trocken unter 1 Gramm. Eine angenehm gut integrierte Säure, dezenten, straffen Körper, eine Nussigkeit wiederum und auch eine Leichtfüßigkeit. Und das finde ich jetzt auch, wenn ich jetzt parallel zurückverkoste zum San Vincenzo. Da merkt man ganz deutlich jetzt Stil Norditalien. Viel Sonne, eine Lebendigkeit, moderater Alkoholgehalt, eine Nussigkeit auf der Zunge. Finde ich jetzt auch ein sehr schöner Vergleich zwischen einem Veneto Weißwein und letztendlich auch aus dem Piemonteser Weißwein. So toll wie die weißen Piemonteser geworden sind in den letzten Jahren, so nachteilig habe ich auch dieses Jahr erstmalig die roten Piemonteser empfunden. Insbesondere Barolo, Barbaresco. Hohe Alkoholgraduationen, Gerbstoffe, schon sehr maskulin. Klar, man kann sagen, das war es schon immer. Aber da habe ich das Gefühl, dass das fast schon ein bisschen nachteilig ist, die intensive Gerbstoff- und Alkoholstruktur bei diesen doch legendären Weinen, die aus dem Piemont kommen. Also da war ich dieses Jahr auf meiner Weinreise im Piemont, auf der Vinitili und im Gespräch mit den Winzern und bei der Verkostung diverser Weine schon ein bisschen enttäuscht.
Jahrgangsbedingt oder glaubst du, dass der Stil sich da gravierend ändert und alle mehr oder weniger versuchen, einem Zeitgeist hinterher zu jagen oder einem Geschmacksstil?
Ja, also teilweise jahrgangsbedingt, es waren herausragende Jahrgänge. Die Winzer hatten ja verdammt viel Sonnenschein, Trockenstress häufiger mal. Die Erntezeitpunkte exakt zu finden, ist einfacher geworden. Das Piemont hat häufiger in den letzten Jahren immer ideales Herbstwetter gehabt. Das heißt, der Winzer hat Tendenzen gehabt, lieber noch einen Tick reifer auf den Punkt zu ernten und hat vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Der Alkohol ist höher geworden, die Belastung ist auch nicht weniger geworden, denn die Erde wird wärmer werden und da macht sich einfach ein halbes Volumenprozent Alkohol deutlich in einem Wein bemerkbar und die Konsumenten möchten auch das nicht mehr. Gleichzeitig weiß ich und kenne auch Produzenten, bei denen letztendlich der Alkoholgehalt seit Jahren unverändert ist. Die Stilistik des Weines hat sich ein bisschen verändert. Aber der Alkohol ist nicht, meines Erachtens, nicht so vorteilhaft für die Entwicklung, für die sinnliche Entwicklung eines Weines über 5 oder 10 Jahre. Da ist ein zu hoher Alkohol nicht dienlich. Die Weine werden dann zu schnell warm, also warm vom Geschmacksempfinden, nicht von der, ja, vom Geschmacksbild her, nicht von der Temperatur. Sie werden zu mollig und immer diese beschwipste, leichte Mancherie, Alkohol, Kirschwasser, Nase oder die Anflüge davon, das finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, ist auch nicht besonders gut, um die Weine zu entsprechenden Speisen zu empfehlen, zumal auch die Konsumenten letztendlich den natürlichen Charakter der Frucht, der Traube, der Region im Glas erleben möchten und nicht gleich einfach diese alkoholische Dichte oder die alkoholische Ausprägung.
Interessant, wenn ich mir überlege, dass kaum, nein, eigentlich keiner der 60 Sommeliers als Geheimtipp, als unentdeckten Schatz Georgien erwähnt hat. Also ich glaube nicht, dass jeder Georgien allgegenwärtig hat. Dass jeder wirklich weiß, dass dort 50.000 Hektar bepflanzt sind. Dass wir über 525 autochthone Rebsorten reden. Natürlich werden jeden Tag statistisch gesehen in Deutschland 37.000 von den 500 Millionen produzierten Flaschen geöffnet. Aber wann finde ich mal einen georgischen Wein auf der Weinkarte? Und das, obwohl dieses Land als die Wiege des Weines gilt. Nachweislich wurde dort das erste Mal vor 8000 Jahren Wein kultiviert. Wann hattet ihr das letzte Mal einen georgischen Wein im Glas? Wahrscheinlich viel zu selten. Und wenn man sich mit diesem Weinbauland, mit diesem unglaublichen, unvergleichlichen Wein vertraut machen möchte, wenn man es kennenlernen möchte, sollte man sich ein exemplarisches Beispiel zu Rate ziehen. Wahrscheinlich eines der Weingüter, die authentisch, die verlässlich, die extrem hochklassig und außergewöhnlich traditionell und qualitativ produzieren. Carignan gilt als die größte Weinbauregion des Landes und liefert 70% der Weine. Und doch würde ich euch viel lieber in die für viele authentischste Region mitnehmen. Cadlien, rund um die Hauptstadt Tiflis gelegen und hier in das berühmte Chateau Mourani. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wer Georgiens Weinbau verstehen will, darf sich nicht allein auf das übermächtige Carignan verlassen, sondern sollte sich vielleicht auf den Schatten dieser dominanten Region, Cadlien, geologisch viel komplexer, klimatisch um ein Vielfaches facettenreicher und tief verwurzelt, fokussieren. Dieses Gebiet gilt für viele als die interessantere Alternative. Zwischen den Bergen des großen Kaukasus, an den Ufern des Kura, entfaltet sich eine Weinlandschaft, deren Potenzial bisher oft übersehen wurde. Und das zu Unrecht. Cadlien vereint das Beste zweier Welten. Ein kontinentales Mikroklima mit heißen Tagen, kühlen Nächten und langen Vegetationsperioden sowie Böden aus kalkhaltigem Lehm, sandigem und kiesigem Untergrund. Prädestiniert für elegante und strukturierte Weine. Und besonders in den Höhenlagen, also zwischen 500 und 700 Metern, etwa bei Chateau Mourani, entwickeln die Weine eine phenolische Reife bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen Säure. Und das Ergebnis sind Weine mit einem extrem präzisen Fruchtbild, einer feinsten Textur und einer bemerkenswerten Frische über viele, viele Jahre. Cadlien ist nicht laut, aber gilt als der Schatz. Das narrative und sensorische Gegengewicht zu Georgiens Quervery-Ikonografie. Wer diese Weine verkostet, erkennt, Cadlien spricht nicht vom Anfang des Weinbaus, sondern von der Zukunft. Und wenn wir schon typisch sind, dann natürlich Rotwein. Zwei Drittel der erzeugten Weine sind rot und ein Fünftel der gesamten Rebfläche ist mit der für viele typischen Rebsorte Saperavi bestockt. Also, aus dem Jahre 2021 nehmen wir einen Saperavi Superiore aus dem Hause Chateau Mourani. Saperavi, was auf Georgisch färbar bedeutet, ist eine der wenigen Rebsorten weltweit mit rotem Fruchtfleisch. Sie ist nicht nur bekannt für ihre farbintensiven Weine, sondern auch für ihre hohe Säure und für ihre kräftigen Tannine. Typischerweise, und das merkt man in diesem Wein, sind diese immer geprägt von ganz viel Lederaromen, Rauch, Würze, kräutrigen Nuancen und nur im Untergrund diese präsente Frucht, also eigentlich totaler Freak-Alarm. Warum ich Chateau Mourani empfehle und hier den 2021er? Weil dieses Weingut es vermag, diesen Wein nicht gewöhnungsbedürftig, sondern in einem fast Bordeleser-Stil, also greifbar, verständlich, definiert, sensorisch differenziert, mit ganz viel Tiefe und einem unglaublichen Alterungspotenzial auszubauen. Ein Erlebnis. Ein Erlebnis, bei dem man den Wein so richtig fordern kann, also gerne großes Glas, gerne ein wenig kühler serviert, gelüftet oder über mehrere Tage genossen. Herausgefordert mit kräftigen Speisen, sucht dieser Wein nicht nur im Georgischen seinesgleichen. Das durchaus Interessante ist dieses Konzept, den Wein einfach anders als auf anderen Weingütern auszubauen. Und das ist nicht neuzeitlich, nein, das hat Tradition. Und Tradition wird in diesem Weingut Chateau Mourani richtig groß geschrieben. Drehen wir die Uhr zurück ins Jahr 1512, als König David von Cadlien das Anwesen Mourani an seinen Bruder übertrug, dessen Familie es für drei Jahrhunderte innehatte, bis Ivan Mukra Batoni in diese Linie geboren wurde, welcher nach einer erfolgreichen militärischen Karriere sich dem Weinbau zuwandte, nach Frankreich reiste und das Chateau-Konzept nach Georgien brachte. Er ließ ein Schloss errichten, was von französischen Architekten entworfen wurde und etablierte moderne Weinbereitungsmethoden auf dem Anwesen. Seine Weine erhielten bereits nach kurzem internationale Anerkennung, darunter zwei Goldmedaillen bei der legendären Weltausstellung 1889 in Paris. Château bei Mouchani klingt wie ein Werbegag, aber nein, es ist Tradition. Es ist fundamentiert und es ist eigentlich eine komplett neue Betrachtungsweise georgischer Weine und somit einer der Weine, die man kennenlernen muss, wenn man sich mit Georgien vertraut macht. Also, der Château Mouchani Saperavi Superiore 2021 ist mehr als ein Wein. Er ist ein perfekter Spiegel der georgischen Kultur, Geschichte und Weinhandwerkskunst. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wenn du die Weine so deskribierst, kannst du überhaupt noch Wein trinken, ohne dich immer automatisch mit dem Wein zu beschäftigen, sondern einfach den Wein als Geschmackselement nehmen?
Man muss einfach in der entsprechenden Stimmung sein, das Umfeld stimmen, muss vorhanden sein. Ich kann auch nie, ich habe das extrem selten gemacht, dass ich sage, so, ich habe jetzt Lust auf ein Glas Wein, ich mache die auf. Also das ist so, kommt so gut wie nie vor. Es muss entweder ein Anlass, ein Grund oder eine Situation sein, wo man weiß, okay, man trinkt mit der Person gerne Wein, weil man sich mit der ganz toll unterhalten kann über die Musik oder über das Leben, über die Politik, über die Wirtschaft oder sonst irgendwie. Es muss ein Anlass da sein, also wo man auch die Freuden teilen kann. So wie ich Freude mit dem Wein im Glas habe, so sollte es letztendlich auch der Gegenüber haben. Mhm. Und das sind so die Grundvoraussetzungen, um zu genießen, um letztendlich eine Flasche Wein noch aufzumachen.
Wie kam das bei dir? Wie hast du dich in diese Richtung entwickelt? Also hattest du ein Vorbild? Hattest du eine Initialzündung, wo es dann, wo du morgens aufgestanden bist und gesagt hast, ab heute Wein?
Es war ein schleichender Prozess. Ich habe ja erstmal eine Ausbildung zum Koch gemacht und dann habe ich einige Jahre gekocht. Und je mehr, dass man sich mit den Produkten, mit den Lebensmitteln, den Rezepturen der jeweiligen Küche auseinandergesetzt hat, desto eher ist dann auch häufiger mal Wein für die Soße, für die Desserts, für die Gerichte ins Spiel gekommen. Und da bist du einfach sehr schnell Freude daran gefunden, denn bevor ich was in die Soße reinkippe, habe ich gedacht, ich streng mich da mal an, da probiere ich das erstmal. Und so habe ich dann die Weine probiert und dann selbst entschieden, ob es passt oder nicht passt. Und so habe ich einfach mein Interesse am Wein festgestellt, habe dann ein paar Jahre weitergekocht und wollte dann einfach mehr über den Wein wissen. Und habe mich dann einfach privat belesen damit, schon so ein paar Weinreisen gemacht. Und dann habe ich auch als einer der ersten in Deutschland eine Sommelier-Ausbildung gemacht, damals noch bei der IHK in Frankfurt. Da ist mir dann sofort aufgefallen, wie groß das die Weinwelt ist und dass der ehemalige Ausbilder, der Fischer, nur immer erwähnt hat, wie dass er nur ein Spektrum abbilden kann bei den Verkostungen in den Stunden, wo er uns unterrichtet hat. Und da ist mir auch bewusst geworden, ja, wenn es er nicht kann, da muss man sich eben selbst drum kümmern. Und da habe ich letztendlich auch die Möglichkeiten der Branche genutzt, als Koch-Sommelier entsprechend dahin zu gehen, wo es viele Weine gibt, wo es interessant ist, Weinreisen zu machen. Geschweige denn auch in den Orten zu arbeiten, wo es Wein gibt. Ich komme ja hier aus Karlsruhe. Mhm. Da hat man ja auch schon immer den Einfluss vom Elsass, von Baden, Pfalz, Schwabeländle, Kraichgau hier. Und so habe ich mich immer dahin bewegt, wo es Wein gibt oder wo der Wein einen besonderen Stellenwert hat. So war ich lange Zeit in der Schweiz tätig, war auch lange Zeit auf Sylt tätig, auch einige Zeit und weit im fränkischen Raum von Aschaffenburg. Und so ist man herumgekommen und ich bin immer gerne gereist und habe auch deswegen auch schon jede Menge Weinreisen gemacht. Und wo ich in Italien gearbeitet habe, wo ich in der Schweiz gearbeitet habe, da war es in Italien nicht weit. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, da war ich schon vor, glaube ich, über 30 Jahren oder noch früher auf der Venitili eine ganz kleine Messe, habe dort die italienische Weinentwicklung intensiv erlebt und so Messen sind natürlich was ganz Besonderes, wo man wirklich einen sehr guten Vergleich bekommt über Stilistiken, Regionen, Besonderheiten und Entwicklungen. Mhm. Und das war einfach für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Italien, ein Riesenweinland, das in wenigen Tagen mal intensiv zu erleben. Und da kann man natürlich auch sehr viele Informationen aufnehmen, einsammeln, die man letztendlich dann den Gästen im Restaurant, im Weinhandel, den Seminaren entsprechend authentisch und nachvollziehbar aus erster Hand vermitteln kann.
Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest, könntest, dürftest?
Ja, Wein ist für mich einfach ein genusssteigerndes Mittel, das letztendlich in der Regel bei mir immer mit dem Essen zum Einsatz kommt, mhm, und mit dem Essen zu einer Genussallianz sich hochschaukelt.
Findest du, es gibt eine Region, die unterschätzt ist?
Ja, da gibt es viele Regionen, die unterschätzt sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich habe ja gerade noch hier meine zwei Weißwein aus Norditalien im Glas, für mich total unterschätzt, mhm, ist Süditalien mit deren Weißweine. Da möchte ich mal nur erwähnen, die Rebsorte Fiano, mhm, Falanghina, den Wein Greco di Tufo zum Beispiel. Das sind für mich herausragende, weiße, charakterstarke Rebsorten, die im Schatten von vielen Weinen aus Norditalien stehen. Im Vergleich zum Gardasee. Wir Deutsche meinen ja immer Bianco de Custosa, Lugana, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weine aus dem Friaul. Das ist die Weißweinwelt der Italiener. Nein, das ist nicht ganz korrekt, denn der qualitative Weißwein kommt meines Erachtens eher aus Süditalien, unweit von Neapel, in dieser Ecke her. Die Rebsorten, die Weine, die ich schon genannt habe, das ist super spannend. Die können auch sich gut entwickeln über 2, 3, 4, 5 Jahre, mhm, und die haben richtig viel Charakter, ohne dass sie letztendlich alkoholisch extrem belastend wirken, meistens nur mit 12, maximal 13 Volumenprozent Alkohol.
Gab es bei deinen Reisen mal einen Weinladen, der dich nachhaltig beeindruckt hat, sei es ein Weinladen oder eine Weinbar, also ein Weinort, wo du professionell berührt wurdest und emotional?
Ja, das gab es schon. Das war unweit von Verona. Mhm. Da gab es gibt es noch einen Winzer, Mariano Buglioni, der es geschafft hat, nicht nur tolle Weine zu machen aus der Valpolicella, Amarone-Region, sondern parallel auch so eine Art Osteria, so ein locker, legeres, niveauvolles Weinbar-Konzept vor, mhm, nahezu 15, 20 Jahren umgesetzt hat. Nicht nur mit seinen Weinen, sondern mit vielen anderen italienischen Weinen auch. Umgesetzt in Italien bedeutet einfach von der Einrichtung, vom Stil, vom attraktiven Angebot, vom Ambiente. Und das zieht auch einen ganz besonderen Kreis von Weinliebhabern an. Und das hat mich damals schon beeindruckt. Mhm. Und ich komme ja aus der Gastronomie, dann hat man einfach da schon irgendwie ein besonderes Augenmerk, verfolgt das auch die ganze Geschichte. Und ich hatte damals schon zu dieser Zeit mein Weingeschäft. Das hat mich damals voll ausgefüllt. Die Seminare habe ich damals im kleinen Rahmen gegeben, nur meistens 10, 12 Personen. Ich habe aber auch gemerkt, dass letztendlich die Nachfrage größer ist, dass ich die Anfrage nicht mehr bewältigen kann. Weshalb, dass ich ja auch dann entschieden habe, dass ich in Karlsruhe ein Restaurant, die ehemalige alte Seilerei, übernehme. Also das zweitälteste Haus von Karlsruhe, das habe ich übernommen und habe da letztendlich meine Vorstellung auch mit dem Erlebnis, was ich bei Mariano Buglioni mit seinen Osterias, Weinbars da mitgenommen habe, in Karlsruhe umgesetzt, wo ich letztendlich mit einer attraktiven Weinkarte, mit einer niveauvollen Küche, der frischen Zutaten, der Unkompliziertheit, aber dennoch mit Ausdruck in einem historischen Ambiente letztendlich umgesetzt habe. Hm. Und in diesem Gebäude, das war eigentlich mit ein ganz wichtiger Grund, da war ein kleiner Raum dabei, wo ich dann bei meinen Weinseminaren, also konnte ich bis zu 20, 25 Personen bei meinen Seminaren unterbringen. Und da konnte ich dann immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich hatte da auch 8 bis 9 Mitarbeiter angestellt, sowohl Küche und Service. Es war offen für jegliche Gäste, sei es nur zum Weintrinken, für Kleinigkeiten oder auch zu komplette Menüs zu nehmen. Das Servicepersonal war natürlich logischerweise sehr weintrainiert, geschult. Ich habe da die Möglichkeit gehabt, im größeren Rahmen Weinseminare zu geben. Ich hatte da ein professionelles Umfeld. Das Service- und Küchenpersonal konnte auch da entsprechend Themenabende zu den Weinregionen, zu den Rebsorten machen. Und das war eine tolle Win-Win-Situation für die damalige Zeit. Das war 2006 bis 2009. Dann wurde aber in Karlsruhe beschlossen, dass ein Straßenbahntunnel gebaut wird. Und blöderweise lag dieses Objekt genau zwischen der Einfahrt und einem Einstieg. Und es war abzusehen, dass in dem Bereich, wo dieses Objekt lag, mehrere Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, mal vom kompletten Verkehr, Straßen- und Fußgängerverkehr abgeschnitten wird. Das habe ich in einem anderen Fall in Baden-Baden, wo ich gelernt habe, miterlebt mit so einem Tunnelbau, weshalb dieses Objekt habe ich nach 3 Jahren abgegeben. Nicht, weil wir dort nicht erfolgreich waren, ganz im Gegenteil. Es war klar, 3 Jahre in der heutigen Zeit, da muss man wissen, wann man reingeht, wann man rausgeht. Weshalb, dass ich dann mich entsprechend umgeschaut habe und habe dann unweit von dem Weingeschäft hier in Karlsruhe am Gutenbergplatz in der Uhlandstraße 21 das eigene Veranstaltungszentrum aufgebaut, auch mit einer Küche, Empfangsmöglichkeiten, ein eigenes Büro und natürlich auch die Seminarräumlichkeiten.
In der Geschichte, die du durchlebt hast, hattest du da mal ein richtig prägendes, schönstes oder schlimmstes Sommelier-Erlebnis?
Ja, ich habe meine Zeit lang in Darmstadt und Frankfurt gearbeitet, auch in einem Weingeschäft. Da habe ich nach der Sommelier-Ausbildung war ich mal ein Jahr im Eisles Weinschmecker und wir hatten da eine Filiale in der Eschesheimer Landstraße in Frankfurt. Es hieß damals Weinhaus Burkhardt, das gibt es leider nicht mehr. Und da waren wir mit der Inventur beschäftigt. Mhm. Und da hatten wir so einen Metallschrank und da lagen dann ganz hochwertige Weinflaschen drin, Portweine, Madeira-Weine, 50, 80, 100 Jahre alt. Und da kann ich mich erinnern, wir haben Inventur gemacht. Und bei der Inventur, einer zählt, sagt die Positionen an, die Anzahl, und der andere überträgt sie in der Liste. Mhm. Der hat damals, ich glaube, der Michael war das, die Flaschen aus so Metallregal rausgezogen. Also der Kork war nach vorne, die Öffnung war nach vorne und er wollte die Flaschen rausziehen, das Etikett umdrehen und hat einen Wein angesagt. Das war Portwein, glaube 50 oder 60 Jahre alt. Schiebt die wieder rein, verkantet die Flasche und plötzlich macht es Knack und die Flasche ist zerbrochen.
Ach Gott.
Und so eine hochwertige Flasche und dann sagt der, hat er nicht gesagt, oh je, was jetzt passiert, dies und jenes. Plötzlich ruft da der Michael, bring schnell ein Glas, wir trinken den jetzt, wir müssen den trinken. Also das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Oder auch in England, wo ich da tätig war, im Clifton House. Und die Engländer lieben ja Portweine. Hm. Portweine, die kennen wir in Deutschland vom Hörensagen, aber wir haben nicht diese hochwertigen, qualitativen Portweine, die letztendlich über Jahrzehnte schon gereift sind, wie die Engländer. Die Engländer, die kaufen 70-80% der Vintage-Qualitäten eines Jahrgangs auf. Und da habe ich in einem Haus gearbeitet. Und der erste Gast, der dann eine Flasche Portwein bestellt hat, hat ein 1970er Daus Vintage Port bestellt. Hm. Ich bin fast ehrfurcht versunken, dass der jetzt so eine Flasche bei mir bestellt. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet in den ersten Tagen. bin fast erschrocken über so ein hochwertiger Wein. Jetzt soll ich ihn aufmachen. Und also handwerklich war ja alles kein Problem, aber letztendlich war das schon für mich als junger Sommelier eine Ehre, dass so, war mich stolz gefühlt, dass ein Gast so einen tollen Wein bestellt hat. Das hätte man in Deutschland nicht für möglich gehalten oder kommt so, ist so gut wie nicht vorgekommen. Ich war stolz wie Bolle, ich war stolz wie Oscar und im Nachgang weiß ich, es war der jüngste Vintage-Portwein, den ich damals in dem Unternehmen da jeweils aufgemacht habe. Wir sind dann da zurückgegangen bis 20er Jahre, bis 1800, noch was, weil das dort in dem Haus eine Tradition ist, dass man da entsprechend alte Vintage-Portweine traditionell zelebriert, aufmacht und letztendlich auch genießt. Hm.
Gibt es für dich einen Ort, wo du gerne noch mal arbeiten würdest als Sommelier, der dich entweder jetzt gerade oder nachhaltig beeindruckt hätte? Und sei es nur für einen Tag, für eine Woche, ja, für einen Monat?
Da gibt es viele Orte oder auch jetzt an Menschen, wo man gerne zusammenarbeitet. Wenn ich an die Orte spreche, dann muss ich ganz klar sagen, in der Schweiz, im Hotelhaus Paradies, 2 Jahre, auf dem Sonnenplateau, 1600 Höhenmeter, mit hochinteressanten Gästen. Ich habe da einen eigenen Weinkeller aufgebaut, eingerichtet. Das muss ich vielleicht ein bisschen erläutern. Ich habe mit einem Schreiner ein Regalsystem entwickelt, wo man wirklich optimal Weinflaschen sowohl platzsparend und für die Übersichtlichkeit entsprechend anordnen kann. Und wir haben uns auch dieses Regalsystem markenrechtlich schützen und patentieren lassen. Mhm. Und dieses Regalsystem habe ich dann, das habe ich entwickelt, weil ich dort bei einem Umbau im Hotelhaus Paradies einen Weinkeller mit aufbauen sollte. Und da habe ich keine richtigen Regale gefunden. Dann habe ich da was Eigenes entworfen und daraus ist dieses Weinkeller-Regalsystem Maximilian entstanden. Mhm. Und das hat damals ganz viel Freude gemacht, sowas erstens mal die Aufgabe zu bekommen, einige tausend Flaschen eines doch sehr gepflegten Weinkellers mit weltweiten Positionen, wie eben in der Schweiz es üblich ist, zu verwalten und entsprechend neu zu sortieren für die Übersichtlichkeit. Und das war auch ein Raum für eine Verkostung und so weiter. Tolle Gäste. Also da können wir ganz gut vorstellen zu arbeiten. Oder natürlich auch, wo ich über 2 Jahre ebenfalls tätig war, auf Sylt im Fährhaus in Munkmarsch. Das habe ich mit aufgebaut. Als Sommelier die Weinkarte komplett. Damals war der Küchenchef Johann Amador, den der ein oder andere vielleicht vom Hörensagen kennt, mit Johann, der heute in Wien wirklich seine 3 Sterne großartig bespielt und bekocht und dort einen großen Erfolg hat. Der war damals Küchenchef und das wäre auch so eine Person mit Johann, wo es ganz viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weil ein hohes Verständnis für Weine, für Lebensmittel, ein total großartiger Koch, Kreativgeist ist und auch gerne Wein trinkt und mit dem kann man auch gerne Wein trinken und über Gott und die Welt sprechen. Das ist so ein Ort, also Sylt ist traumhaft schön zum Arbeiten. 2 Jahre habe ich es halt ausgehalten, war wirklich wunderschön, was mit aufzubauen. Nebenbei konnte man in der Mittagspause ein bisschen aufs Wattenmeer gehen, surfen zu gehen, oder die Brandung zu erleben. Mhm. Man darf nicht vergessen, damals war Sylt noch nicht ganz so überlaufen, wie es heute ist, meines Erachtens. Aber Sylt hat immer noch seinen Charme, hat seine Reize. Und letztendlich war es aber auch, das Schöne war, jetzt auch mit dem Team damals, auch mit Johann, das war und ist ein ganz, ganz großer Koch, der in Bezug zum Wein hatte. Der konnte auf Weine zukochen. Ich konnte da als Sommelier meine Stärken ausspielen und konnte die Nuancen der jeweiligen Weine mit den Gerichten auf der Speisekarte sehr gut begleiten. Der Johann hat ein Verständnis dafür gehabt. Die Gäste waren bereit, sich zu öffnen und was Neues zu probieren. Und es gab doch wirklich ganz, ganz großes Feedback, sowohl für die Küche, für die Weinauswahl, für genussaffine Menschen. Haben wir damals richtig für Akzente gesetzt auf der Insel, die doch ein bisschen eher damals traditionell war. Und wir letztendlich in jungen Jahren, sowohl der Johann wie auch ich, aber auch das andere Team, wo wir da einfach vielleicht ein bisschen frischen Wind in so ein Haus hineingebracht haben. Und letztendlich auch der damalige Pächter, der Chef, der Manfred Salzmann, der zuvor in Lüdenscheid ein Gourmet-Restaurant, ein Sterne-Restaurant gehabt, die Petersilie. Manfred Salzmann hat dort selbst einen Stern erkocht. Dann hat er den Johann eingestellt. Dann ist er mit der Johann auch mit noch auf die Insel gegangen. Und das war einfach ein tolles Team, tolle Zeit, tolle Erlebnisse, wo man letztendlich auch extrem viele großartige und tiefgreifende berufliche wie menschliche Erfahrungswerte sammeln konnte.
Wenn ihr da so sehr Speisen- und Weinvinophil orientiert wart, gab es da mal eine Speisen-Wein-Kombination, die dich nachhaltig beeindruckt hat? Also entweder dort oder überhaupt in deiner Karriere, wo du sagst, wow.
Ja, die gab es also in vielen Restaurants oder auch beim Johann, die gab es täglich, die Kombinationen, wo die Gäste fast mit offenem Mund am Tisch saßen. Hm. Großartige Küche mit tollen Weinen kombiniert. Da fallen wir gerade so ein Gericht ein, das war auch mal so im Frühling gewesen sein. Das waren diese Softshell-Krebse, die sich einmal im Jahr häuten, dann haben sie letztendlich keinen Panzer, sondern nur Häute. Und diese Softshell-Krebs hat der Johann irgendwie knusprig gebacken. Und es gab dann so frisches Frühlingsgemüse, so eine Gazpacho-Vinaigrette-Soße dazu. Und ich hatte im Keller, ich weiß nicht genau, welcher Wein das war, es war auf jeden Fall ein gereifter, weißer Bordeaux aus den 80er Jahren. Mm. Und das hat ein Mann mittags gegessen. Der hat eine Unternehmensberatung in Bad Homburg. Und da war so baff. Ich habe den Wein verkostet. Ich habe natürlich nicht mitgegessen. Und sagte dieser Dr. N., sagt dann plötzlich, sowas hat er noch nicht erlebt, sowohl in der Küche, im Glase, seinesgleichen, und hat dann gleich eine zweite Portion bestellt und eine zweite Flasche. Es war nur, wollte nur zum kleinen Mittagessen mit einem Gericht kommen, und dann saß er immer noch um vier da, ist dann auf die Terrasse übergesiedelt und hat einfach das Leben, die Welt genossen. Und war total begeistert von der Kombination.
Und hattest du den Wein damals gezielt ausgesucht oder war das ein Zufallstreffer? Also soll mehr darauf hinauslaufen, muss man sowas erleben oder kann man das auch theoretisch oder imaginär zusammenstellen?
Natürlich. Im Nachgang kann ich sagen, ja, okay, jetzt war, ist ein Gericht gewesen, das hat der Johann jetzt nicht täglich auf der Karte gehabt, denn ja, so viele Softshell-Krebse gibt es nicht und es gibt es nur eine begrenzte Zeit, ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen. Und das ist ja auch ein Gericht, das vielleicht nicht jeder freiwillig so nimmt. Das ist ja nicht ein Klassiker, das ist so was ganz Unbekanntes. Mhm. Ich habe die Krebse schon gegessen, aber jetzt nicht mit der Kombination mit dem Wein im Glase zusammen. Ich konnte mir aber sehr gut vorstellen, dass aufgrund der Aromatik, der Textur und der Intensität, die es auf dem gleichen Level sich ungefähr befinden könnte. Und das war auch kein normaler, einfacher Wein. Das war schon ein gehobener Wein, auch in einer anderen Preiskategorie. Und ich habe mir das vorstellen können, dass es passt. Aber je feiner, dass man es versucht zu machen, desto größer kann auch die Gefahr sein, dass der Schuss nach hinten losgeht, dass es in die Hose geht. Also das, mit dem muss man auch rechnen. Mhm. Aber in diesem Fall hat es geklappt. Der Gast hat es sofort auch bemerkt. Und ich konnte dann auch diese Softshell-Krebse mit dem Gast entsprechend probieren, weil er gesagt hat, ja, erfahren hat, das müssen Sie auch mal probieren, das glauben Sie gar nicht, was da passiert. Und es war wirklich einmalig, die Kombination. Und ja, das vergisst man auch nicht, so extreme Genusserlebnisse, wo man dann vom Gast mehr oder weniger eingeladen wird. Ich habe natürlich den Wein vor dem Gast probiert, bevor ich im Glas eingegossen hat. Und da wusste ich schon, ah, könnte passen. Und dann macht der Johann da so ein tolles Gericht und es schaukelt sich da in eine andere Ebene hoch, wo wirklich auch der Gast dann, war dann auch ein Stammgast, ist zum Stammgast geworden, der das auch dann letztendlich immer mal wiederholt im Nebensatz hat, dass letztendlich das so eine tolle Kombination war und sowas möchte wieder haben, weil einfach der Mann sehr genussaffin war und es einfach dieser Moment, diese Stunden, ich ihm auch mit der Küche vom Johann und dem ganzen Team eine große Freude bereitet habe.
Wenn du ein Event hättest, wo ein ultimativer Koch kochen darf und du dürftest einen Wein servieren, was wäre das? Wäre das Juan Amador oder wäre das jemand anderes?
Ja, also ganz klar. Also es gibt viele gute, große Köche. Aber mit Juan Amador habe ich da 4 Jahre in 2 Betrieben auf Sylt, wie in Aschaffenburg, zusammengearbeitet und auch noch die weitere Entwicklung von ihm verfolgt in Langen, in Mannheim, bevor er nach Wien gegangen ist. Johann ist einfach ein spektakulärer, einfach ein großer Koch und wir haben uns super ergänzt, er als Schwabe, ich als Badener. Das ist eine pulsierende Rivalität da, aber im Genuss vereint, so würde ich es mal beschreiben. Und wir haben uns auch immer ausgetauscht und ich kann mich noch erinnern, wie man letztendlich, wir haben auch viel gearbeitet in den Restaurants, wir wollten das Unternehmen nach vorne bringen. Da kann mich auch erinnern, wie man nicht zur Mondscheinparty gegangen ist auf Sylt, die damals legendär war, sondern wie man letztendlich nach dem Feierabend um 12 Uhr, 1 Uhr nachts sich eine tolle Flasche Rotwein aus dem Bestand gegönnt hat, sitzt auf der Veranda, schaut über das silberspiegelnde Wattenmeer hinaus, der Mond am Himmel, alles ganz ruhig, redgedeckte Häuser um die Ecke, frische Luft. Und lässt den Tag Revue passieren. Das sind einfach auch schöne Momente, die letztendlich nach getaner Arbeit auch als Ausgleich wirklich in Erinnerung bleiben. Und da war auch der Johann auch sehr häufig mit dabei. Oder wir haben uns auch immer privat getroffen, ergänzt, gekocht. Er hat gekocht, ich habe einen Wein mitgebracht, ich habe ihn auch unterstützt und so weiter.
Was für einen Wein gäbe es bei so einem besonderen Erlebnis? Welchen würdest du ausschenken, wenn du einen Wein wählen könntest? Oder gibt es noch einen Wein, den du gerne mal probieren möchtest, wo du glaubst, dass die Worte fehlen würden?
Ja, da würde es jetzt vielleicht viele Weine geben, aber es ist nicht der Wein, der das ausmacht. Ich würde, wie ich es auch damals immer gemacht habe und auch heute immer noch mache, da würde ich zum Johann sagen, Johann, was kochst du Nettes? Mach ein tolles Gericht. Ich finde dann was Passendes dazu als Highlight. So würde ich vorgehen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe da einen Wein, den möchte ich trinken, du musst das kochen. Eher umgekehrt. Ich passe mich auch immer mit den Weinen auch meinen Kunden im Weingeschäft an. Die sagen, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen, zu welchem Anlass, für welche Situation. Und ich versuche mit der Auswahl von einigen 100 Positionen das entsprechende Genussmittel, Getränk ausfindig zu machen. Und so würde ich da auch vorgehen.
Wo siehst du dich selber? Mehr als Sommelier, mehr als Weindozent oder als Weinverkäufer?
Das ist letztendlich eine Kombination von vielen. Letztendlich bin ich ja Sommelier, nur nicht von, sag ich mal, abends im Restaurant oder mittags, sondern von 10 Uhr bis 19 Uhr abends. Die Sommelier-Anfragen, die ich früher am Tisch erlebt habe, erlebe ich jetzt hier im Weinhandel mehr oder weniger mehrmals täglich über den ganzen Tag verteilt. Und dann sind natürlich abends meine Seminare, die ich halte. Da ist letztendlich sowohl als auch da. Ich würde mal alle so ein Drittel sagen. Aber man darf natürlich bei diesem Spektrum, dem breit gefächerten Spektrum, letztendlich auch nicht vergessen, dass die Selbstständigkeit, auch das Unternehmertum, auch noch andere Aspekte hat, wie Organisation, Ausrichtung, Strategie. Marketing, Personal, das sollte ja auch alles, muss ja auch alles berücksichtigt werden. Man kann ja nicht sagen, wie man als Sommelier Das war das Schöne als Sommelier, mal die Weine eingekauft und hat die Rechnung im Controlling abgegeben. Es wurde dann bezahlt und man sollte halt sich im Rahmen bewegen. Es musste auch eine Strategie für den Einkäufer, für das F&B vorhanden sein. Dann konnte man damit arbeiten in seiner Budgetklasse, in seiner Preisrange. Jetzt als Weinhändler hat man natürlich eine ganz andere Priorisierung beziehungsweise entsprechend auch eine Verantwortung. Erstens mal geht ja nach wie vor, man muss auch wirtschaftlich überleben. Wir machen das nicht zum Selbstnutz, wir sind kein sozialer Verein. Es sollte auch mit begrenztem Risiko sein. Man ist eigenverantwortlich für sein Handeln und Tun, für seine Arbeit. Wir haben eine extreme Orientierung im Weingeschäft für Service, Dienstleistung und insbesondere was auch die Beratung angeht. Wir beraten jetzt nicht nur Kunden, wenn sie Menü haben, um die passende Weine zu finden, sondern auch wenn sie eine Einzelflasche auswählen wollen oder weil sie braucht nur eine Flasche, beraten wir die Kunden genauso, als ob sie letztendlich eine Party mit 100 Personen oder ein Hochzeitsmenü haben. Mhm. Also da behandeln wir alle Kunden sehr gleich und da sind wir auch sehr dienstleistungsorientiert.
Also da spielst du mehr oder weniger ja unterschiedlichste Berufsfelder. Was wärst du sonst außer Sommelier, Weinhändler, Selbstständiger? Hast du irgendeinen Berufswunsch, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen?
Nee, eigentlich nicht. Ich gehe meinen Beruf auf und letztendlich ist die beruflich gewonnene Erfahrungswerte als Koch, Sommelier mit dem Verantwortungsbereich, mit dem Managen von Weinen, Einkaufen, Lagern, auf dem Höhepunkt des Genusses dem Kunden Gast zur Verfügung stellen. Nichts anderes wie jetzt die Fortsetzung in einem eigenen Weinhandel. Mhm. Also die genussaffine Ausdrucksweise, die ich in der Küche hatte als Sommelier, ist letztendlich nun im Weinhandel gegeben mit der Beratungstätigkeit den Gästen, aber auch wie auch der Seminartätigkeit, der Wissensvermittlung und des Genusses ebenfalls einfach eine Fortsetzung von der ganzen Geschichte. Denn in meiner Familie hat sich vieles um den Genuss gedreht und dreht sich immer noch um den Genuss. Deswegen fühle ich mich ganz gut wohl bei der Berufswahl. Ist auch nicht so, dass ich da nun irgendwie das Gefühl habe, ich möchte da gleich in Rente gehen. Ganz im Gegenteil. Ich mache das sehr, sehr gerne. Freue mich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Freue mich, mit den Kunden in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen, mit ihnen ein Glas zu trinken, das meine Erfahrungswerte jungen Menschen weiterzugeben. Wir geben auch sehr viele U30-Weinseminare, also für unter 30-Jährige.
Tolle Idee.
Wo letztendlich die Eltern, die eigenen Kinder vorbeischicken. Geht zum Guntram, geht zum Herr Fahner, kultiviertes Wissen vermitteln, bevor die Kinder irgendwie auf komische Gedanken oder falsche Wege gehen. Also das höre ich häufiger und das mache ich auch sehr gerne mit den jungen Menschen und fühle mich auch ganz wohl dabei, weil es einfach so ein sehr dankbarer Teilnehmer, die da kommen, die letztendlich auch wissbegierig sind und auch immer wieder sagen, das war mir gar nicht bewusst, das ist ganz neu, auch wenn in der heutigen Zeit alles schon mal gesagt worden ist. In der Weinwelt haben wir aber das Problem, die können alles in den Büchern nachlesen, im Internet recherchieren, aber im Glas das praxisorientiert, nachvollziehbar zu erleben. Und das ist die Besonderheit, das kriegen sie halt in der Regel bei einem Weinseminar da ganz gut vermittelt und da kann einem auch nicht das Internet unterstützen und helfen, sondern das muss man einfach erlebt haben. Und deswegen läuft es ja auch ganz gut mit den Seminaren.
Finde ich auch. Hast du trotzdem einen Ausgleich, irgendein Hobby oder irgendein Sport oder irgendwas, was dich auch mal vom Genuss ablenkt oder vom Thema Wein?
Ja, das braucht man. Das geht nicht anders, wenn man 6 Tage die Woche arbeitet. Kommt man mal locker auf 80 Stunden und wir haben es ja mit Gewichten zu tun. Ich habe keine Schreibtischtätigkeit. Ich stehe auf, sitze am Schreibtisch, packe Pakete, packe das Auto, transportiere Weine, wir tragen auch die Kartons dem Kunden zum Auto. Also das ist abwechslungsreich. Das ist sowohl körperlich wie auch geistig entsprechend anstrengend, also anstrengend, aber belastend mit der Zeit, wenn man das nur macht, und da braucht man seinen Ausgleich. Mhm. Man hat ja auch seine privaten Vorlieben. Ich gehe gerne schwimmen. Wir haben ja auch in Karlsruhe tolle Schwimmbäder. Da gehe ich auch immer in das Sonnenbad. Ich habe neben meinem Weinlager auch so eine Crossfit-Box, wo ich da immer sehr, sehr gerne ein- bis zweimal, sofern es mir die Zeit erlaubt, Crossfit mache. Das ist ebenfalls anstrengend, das ist ebenfalls belastend, fordernd für den Kreislauf und für die Muskeln. Es ist teilweise auch hart, aber es macht sehr viel Spaß, sehr viel Freude, ist auch ein tolles Team dort, und letztendlich tut es einem auch dann ganz gut, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist schon Arbeit, was wir machen. Das ist nicht einfach stehen und warten, bis jemand kommt, sondern das ist sowohl geistig, körperlich, das sind Aktivitäten, die vielleicht viele gar nicht so vermuten und die täglich vorausgesetzt werden, um letztendlich ein Unternehmen zu führen.
Hm. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Oh, das ist eine gute Frage. Also von meiner körperlichen Verfassung, dann wäre ich doch tendenziell etwas Schlankeres, Leichteres, vielleicht Filigraneres mit tiefgreifenden Wurzeln, würde ich mal sagen, der nicht sofort in die Höhe schießt, sondern eher ein kontinuierliches Wachstum mit sich bringt. Und in der Rebsorte ausgedrückt, auf jeden Fall so eine schlankere Rebsorte, was Bodenständigeres auch. In Deutschland wäre es vielleicht eher Silvaner, die Rebe, die ich sehr, sehr gerne mag, die für mich auch eine Parade Sommel die Rebsorte ist, weil die sehr anpassungsfähig ist. Mhm. Sie ist sehr speisefreundlich, sehr dienlich. In Deutschland leider rückläufig ist. Ist irgendwie aus dem Zeitgeist gefallen. Man kennt vielleicht den Silvaner noch ein bisschen zum Speichel oder im fränkischen Bereich, weil er dort auch sehr, sehr gut zur Küche passt. Aber ich so Silvaner von der Stilistik, vom Auftreten der Rebsorte, das wird mir vielleicht am ehesten über einer nationalen Rebsorte verkörpern.
Hast du noch Wünsche, Ziele? Du machst ja schon sehr viel, ihr habt euch toll entwickelt, aber irgendein Traum, wo du sagst, das könnte ich mir in 15, 20 Jahren vorstellen, darauf arbeite ich hin?
Das ist ein weiter Horizont in der heutigen Zeit. Klar, man hat immer diverse Projekte, auf unterschiedliche Art, privat wie auch beruflich. Und da gibt es schon noch Ideen, Gedanken. Und man darf nicht vergessen, wenn man, wie gesagt, ein Ladengeschäft hat und 6 Tage die Woche hat, hat man vielleicht nicht ganz so viel private Zeit, aber dafür genießt man die private Zeit doch auch häufiger mal intensiver, gönnt sich das eine oder andere. Und hat er wieder entsprechenden Ausgleich. Und man hat natürlich auch seine Rückzugsgebiete, sei es im Privaten, wo man einfach weiß, okay, da kann man sich am besten regenerieren, da kann man sich erholen. Das ist bei mir, wenn ich immer viel frische Luft um die Nase drumherum habe. Ich brauche auch keinen Sonnenschein mit 30, 40 Grad, 7 Tage die Woche. Mhm. Ich bin da eher ein bisschen nordisch orientiert. Ich mag auch gerne frische Fische, idealerweise selbst gefangen, selbst zubereitet. Und das ist so ein bisschen eher meine Weinwelt. Eher so Cool Climate-Typ bin ich.
Es waren so viele Gedanken zwischen den einzelnen Sätzen, zwischen den einzelnen Aussagen, so viel Information, so viel Wissen. Das ist eine ganz eigene Dimension von Tiefsinn, von Komplexität, mit der sich Guntram dem Wein widmet. Ich meine, wer von uns hat zusammen mit Gaggenau einen Weinklimaschrank entwickelt? Wer von uns hat ein Weinregalsystem innoviert? Und das sind nur 2 kleine Puzzle in dem über 30-jährigen Schaffen von Guntram Fahner. Vielen Dank dafür, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner.
an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Consilvini, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die wirtschaftliche und auch für die händische Unterstützung. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, dass ihr uns begleitet, dass ihr liked, dass ihr kommentiert, dass ihr uns bewertet. Vielen Dank, denn dank euch macht es einfach so viel Spaß. Und natürlich auch dank unserer Gäste. Und so ist auch wieder nach dem Podcast vor dem Podcast, nach dem Freitag vor dem Freitag. Und nach Guntram Fahner haben wir einen gebürtigen Franzosen, einer, der schon einmal Sommelier des Jahres in Neuseeland war. Bei uns zu Gast ist ab nächster Woche der Wahlberliner Emmanuel Manu Rosier.
Mein Name ist Hans-Jörg Knecht aus Waldbronn im schönen Albtal in der Nähe von Karlsruhe. Ich habe beruflich eigentlich gar nichts mit Wein zu tun, aber ich trinke gerne guten Wein und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass Guntram Fahner diese Liebe zum Wein bei mir geweckt hat. Es hat bereits vor etwas mehr als 30 Jahren angefangen, als ich meine rudimentären Weinkenntnisse in einem Weinseminar bei Guntram aufbessern wollte. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, in der ich mittlerweile auf unzählige Weinverkostungen, Weinmessen und Weinreisen zusammen mit ihm zurückblicken darf. Guntram arbeitete damals, das war so Anfang der 90er Jahre, als Sommelier in der Gastronomie in der Schweiz und gab nebenbei in seinem Heimatort Weinseminare. Und eines der ersten Seminare, das ich damals besucht habe, war für mich so eine Art Initialzündung. Das Thema war Burgund, heute weiß ich, eines der schwierigsten Weinbaugebiete auf der Welt. Und ich hatte bis damals noch keinen gescheiten Burgunder getrunken, obwohl ich durchaus ein paar Mark, also damals Mark, heute Euro, investiert hatte. Die Verkostung der Weine begann und die ersten 3 bis 4 Weine bestätigten mein Vorurteil über burgundische Weine. Dort ging es zum Glück weiter. Der nächste Wein war schon ganz akzeptabel und danach wurden die Weine immer besser. Ich erinnere mich noch genau, dass wir die Weine auch immer zurückprobieren sollten. Und siehe da, der Wein, der einem eben noch geschmeckt hat, war beim Zurückprobieren deutlich schlechter als der nachfolgende Wein. Da wurde mir klar, es gibt tolle Weine, man muss sie nur entdecken und ihr Potenzial erkennen. Der Preis gibt dir manchmal einen Hinweis darauf, aber bei weitem nicht immer. Ja, und was mir auch in diesem Seminar ewig in Erinnerung bleiben wird, das war die regelmäßige Frage von Guntram. Ja, und was kochen wir denn zu diesem Wein? Es war ein Ansatz, der mich sofort begeistert hat, nicht nur den Wein isoliert zu sehen und zu werten, sondern auch den Einsatzbereich zu sehen, wo der Wein seine Stärken ausspielen kann. Das ist für mich heute noch ein zentrales Thema, denn fast jeder wird schon die Erfahrung gemacht haben, dass ein Wein, der zum Essen toll gepasst hat, nach dem Essen ganz anders schmeckt und eben auch umgekehrt. Und diese Fähigkeit, den Geschmack eines Weines gedanklich mit den Aromen des Essens in Verbindung zu bringen und damit eine tolle Kombination zu erreichen, das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Stärken von Guntram. Und eine weitere Stärke ist die Analyse eines Weins. Ich habe noch niemanden erlebt, der in Weinen so gut seine Geruchs- und Geschmackskomponenten wahrnehmen, erkennen und die Weine quasi zerlegen kann. Und dies kombiniert mit der Fähigkeit, unzählige Geschmacksmuster von Weinen abspeichern zu können, führt zu einem gedanklichen Weinfundus, der seinesgleichen sucht und der es ihm auch ermöglicht, sich an weniger bekannte Rebsorten zu erinnern und diese zu erkennen. Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund für seine Begeisterung, Weine außerhalb der ausgetretenen Pfade zu probieren und dann auch immer mal wieder ein, ich nenne es jetzt mal, Trüffelchen zu finden. Und bezüglich dieser sensorischen Analyse von Weinen, da fällt mir auch eine Blindverkostung ein, die ich gemeinsam mit ihm Freunden und Sommelier-Kollegen von ihm in Südtirol erleben durfte. Es handelte sich dabei um eine echte Blindverkostung, also organisiert von einer Blindenvereinigung in einem stockdunklen Raum. Man wurde in den Raum hineingeleitet, war dann aber mit Einschenken und Verkosten vollkommen auf sich alleine gestellt. Die Weine dann im Dunkeln ohne optische Hilfen zu erkennen und zu bestimmen, das war eigentlich für alle Teilnehmer eine große Herausforderung. Und ich gestehe, die meisten, mich eingeschlossen, waren schon froh, wenn wir das Herkunftsland, mal auch die Region oder mal auch die Rebsorte erkennen konnten. Und mit dem letzten Wein, da konnte ich überhaupt nichts anfangen und die übrigen Verkostungsteilnehmer, die tappten im wahrsten Sinne des Wortes ebenfalls im Dunkeln. Nur Guntram meint dann, ja, also ich rieche, und dann nannte er Aromen, und dann ich schmecke, das und das. Das ist ein Wein aus Südtirol, und dann benannte er auch noch die Rebsorte, die mir bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt war und die mir auch heute nicht mehr erinnerlich ist. Aber diese Situation, die hat mich damals total beeindruckt. Und beeindruckend ist auch, mit welcher Energie Guntram auf Weinreisen und Weinmessen auf der Suche nach guten Weinen ist. Selbst an langen Messetagen lässt seine Aufmerksamkeit nicht nach und die Geschmacksnerven scheinen nie zu erlahmen, die Geschmackssicherheit nie verloren zu gehen. Und so nach 50, 60 Weinen, da scheint er mir erstmal so richtig warm getrunken zu sein. Ja, aber man muss sagen, auch das Ergebnis dieser Ausdauer bei den Verkostungen kann sich sehen lassen. Im Sortiment seines Weinladens stehen neben großen Namen auch etliche Entdeckungen, also kleinere Weingüter mit anspruchsvoller Qualität. Er setzt an sich und an die Weine eben hohe Maßstäbe. Ja, so wünsche ich ihm, dass er noch viele dieser Entdeckungen auf seiner permanenten Suche nach guten Weinen macht, und freue mich, wenn ich ihn noch lange dabei begleiten darf, denn ich lerne dabei immer noch dazu.